Okay, auf geht's.
Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um einen Film, der tatsächlich schon mindestens seit 2 Jahren in der Planung ist. Und jetzt hat es endlich geklappt. Es wurde allerhöchste Zeit. Wir sprechen heute über Battle Royale aus dem Jahre 2000 aus Japan. Und ich habe wieder mal das Vergnügen, nach einigen Monaten Pause mit Toni zu sprechen. Hallo Toni.
Hallo Alex, grüß dich.
Ich grüße dich zurück. Es freut mich, dass du wieder mit dabei bist, nach wieder einmal einigen Monaten Pause, ne?
Ja, sind wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen.
Das stimmt, ja. Aber es ist ja nicht so, dass wir es nicht wenigstens versucht haben, ne?
Ja, paar Versuche gescheitert, ja. War alles nicht ganz so einfach.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Aber es freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Kannst du jetzt so direkt sagen, was deine letzte Folge hier war? Also ich weiß, dass wir Ende letzten Jahres über Der Schacht gesprochen haben.
Das war, glaube ich, die letzte.
Ja, krass. Das ist Wahnsinn, ne? Also die Zeit, die rennt so extrem, das ist unglaublich. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch mal auf das Thema der heutigen Folge. Und du hast, als ich dir gesagt habe, dass wir darüber sprechen, geschrieben, das ist ja schon ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Erinnerst du dich, dass du das geschrieben hattest?
Ja, das weiß ich noch.
Also, das heißt also, dass dir Battle Royale, über den wir heute sprechen werden, sehr gut gefällt wahrscheinlich. Und ich muss aber auch sagen, dass du diesen Film ja schon seit Ewigkeiten gewünscht hast, ne? Also den hast du doch bestimmt schon vor über 2 Jahren angesprochen, dass du den mal mit mir besprechen möchtest, ne?
Ich glaube schon mit unseren ersten Gesprächen, nachdem wir Tanz der Teufel aufgenommen haben, dann kam es ja so hin, dass du die Filme genauer besprechen willst. Was könnte in Zukunft kommen? Und seitdem habe ich dich bekniet, dass wir diesen Film mal besprechen können.
Das ist absolut richtig. Du hast das wirklich immer wieder angesprochen. Und ich habe extra vorhin mal geschaut, weil ich habe zufällig gesehen bei Amazon Prime, dass Battle Royale im Angebot war zum Kaufen, also digital kaufen. Ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, den will der Toni eh besprechen, dann kaufe ich den jetzt auch. Und dann habe ich ihn mir auch kurz der Zeit auch angeschaut. Aber weil wir noch gar kein Gespräch ausgemacht hatten, und ganz ehrlich, jetzt, ich mache schon mal Foreshadowing, er mich auch nicht so umgehauen hat in den ersten 15 Minuten, habe ich gedacht, okay, machst du aus, guckst ihn dann, wenn wir wirklich drüber sprechen. Ja, und ich habe mal geschaut, wann ich den gekauft habe und das war im Juli letzten Jahres. Also es ist also tatsächlich 13 Monate her, als ich ihn gekauft habe, schon mal im Voraus für unsere Aufnahme jetzt. Jetzt haben wir Ende August. Das ist allerdings auch nur, wann ich ihn gekauft habe. Ne? Also ein halbes Jahr vorher haben wir wahrscheinlich schon eher drüber gesprochen, dass wir ihn mal bereden werden. Ja, und jetzt ist es soweit.
Endlich, ja.
Es hat lang gedauert, aber jetzt tun wir es endlich. Ja, ich habe es gerade eben jetzt schon ein bisschen gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich durch diesen Film ehrlich gesagt ein bisschen kämpfen müssen. Ich will nicht sagen, dass er schlecht ist oder grottig, aber er ist für mich schon sehr anstrengend gewesen. Das ist ja ein sehr ernstes Thema, was wir hier haben, aber haben ständig irgendwelche klassische Musik von Mozart dazwischen und wahrscheinlich auch Beethoven und sowas in einem japanischen Film während dieser Brutalität, die wir sehen, das passte für mich alles gar nicht zusammen. Kannst du verstehen, was ich meine? Der ist schon seltsam, ne? Ist schon ein stranger Film.
Ich kann es verstehen und ich würde es auch vielleicht. War deine Vorgehensweise falsch, wie bei vielleicht auch vielen anderen. Du musst bei Battle Royale oder allgemein dem japanischen Kino musst du Geduld haben. Hm. Die Filme erschließen sich, sie haben andere Regeln. Sie sind eine andere künstlerische Herangehensweise. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann Battle Royale verschrecken würde, aber du musst dem Film Zeit geben und mit dieser Bildsprache, die der hat, musst du ein bisschen arbeiten und dich auch ein bisschen vielleicht auch in die japanische Kultur oder Gesellschaft so ein bisschen reindenken, dass du dir sagst, ach so, deswegen meint er das oder ach so, dieses meint er.
Ja, okay. Ja, hast du das denn hinbekommen, dieses Reindenken? Also ist das denn für dich möglich? Ich meine, was haben wir mit der japanischen Kultur zu tun, ne?
Sagen wir so, ich bin vorbelastet. Ich bin schon 6-mal in Japan gewesen.
Ach so.
Ich bin sagen, auch das Hongkong-Kino und Wo war immer mir sehr von den Cut-X-Filmen und so, über die John Woo-Klassiker, über die Samurai-Filme aus Japan. Also ich, für mich null Problem, null.
Okay, du warst schon 6-mal in Japan. Das ist ja erstaunlich.
Ja, da ist unter anderem auch ein Battle Royale-Buch, habe ich dann sogar gekauft.
Auf Japanisch, ein Original.
Ja.
Das hast du praktisch nur so als Sammler-Stück jetzt irgendwo stehen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du es liest, ne?
Ja, nee, das ist ja auch eher ein Bildband. Das ist ein Guide für Battle Royale 1 und 2. Alle Schüler aufgelistet, Interview. Also richtig schönes Ding. Also ein schönes Ding.
Okay, das ist natürlich super. Das ist natürlich toll, ja. Bevor wir hier jetzt zur Community kommen, weil ich natürlich gefragt habe wieder bei Instagram, was die denn alle davon halten, und muss ich echt eine Sache echt bemängeln. Die deutsche Synchro ist ja ein Graus, ne?
Oh ja.
Meine Güte, was für ein Desaster. Also, da sind wir wirklich einer Meinung. Oder man muss allerdings auch sagen, dass es hier auch echt ein schwerer Streifen ist, ne, den wirklich gut zu synchronisieren, weil wir haben hier 25 Schüler, dann haben wir noch, weiß Gott, wie viele Nebenfiguren, wir haben hier ja etliche Figuren, die synchronisiert werden müssen. Und das ist, glaube ich, schon auch, denke ich, ein hartes Stück Arbeit gewesen. Und dass man natürlich dann bei einem japanischen Film jetzt nicht top-notch deutsche Synchronsprecher bekommt, das ist ja klar. Ne? Ist ja jetzt auch ein Spatenfilm, das muss man ja echt sagen. Also es muss echt ein Riesenaufwand gewesen sein, den Film zu synchronisieren. Aber er ist manchmal schon unausstehlich. Ne? Also ich habe ihn mir manchmal auf Japanisch angemacht, dann selbstverständlich mit Untertiteln, weil ich dann das nicht mehr aushalten konnte. Aber weißt du, wenn ich das auf Englisch mache, funktioniert's, weil wenn ich mal kurzzeitig wegschaue oder auch mal ein bisschen länger wegschaue, verstehe ich trotzdem, was gesagt wird. Ja, da brauche ich die Untertitel nicht, weil es ja nun mal Englisch ist. Aber ist es eine Sprache, die ich überhaupt nicht spreche, in keinster Weise, und das ist jede andere Sprache außer Englisch, dann muss ich halt konstant die Augen drauf haben und mitlesen. Und ich kann halt nicht immer mitlesen. Und wenn ich einmal ganz kurz zur Seite gucke, dann muss ich schon zurückspulen und gucken, was hat er gesagt. Und deswegen war das auf Japanisch dann auch anstrengend für mich irgendwann. Also bin ich dann wieder zu Deutsch gegangen. Okay, gut. Deutsche Synchro, sind wir uns einig, ist ein Desaster.
Was ja aber auch ein bisschen einfach an Geld liegt. Marketingfilm hat den auch, glaube ich, damals als Erstrelease rausgebracht. Wie du schon sagtest, es war ein Spatenfilm. Er hat schon eine Geschichte hinter sich gehabt, dass er, sage ich mal, schon Aufsehen erregt hatte. Aber er war einfach nur als Direct-DVD direkt hier in die Videotheken gekommen. Also da wurde nicht viel Geld locker gemacht.
Ja, ja. Also definitiv keine Kinovorführung in Deutschland gewesen.
Nein.
Wie war es denn, oder wie sieht es denn indextechnisch aus? Was hat er denn für eine Geschichte in Deutschland gehabt? Kannst du dazu was sagen? Weil da kennst du dich doch so super aus.
Ja, also fangen wir an. Beim Release 2000 hat er einen sehr schweren Stand gehabt. Er wurde sofort ihm zur Spio vorgereicht.
Ja.
So, sogar eine leichte Androhung war schon, ob sogar Paragraph 131 ins Spiel kommt. Also die Gewaltverherrlichung.
Ja.
Weil das Problem ist, das sage ich in aller Deutlichkeit, die Spio ist für einen Eimer. Diese Kommission ist nicht objektiv, sie ist subjektiv.
Mhm.
Weil, was gerne verschwiegen wird, zum Beispiel im Wikipedia-Artikel oder so, da wurde ja gesagt, dass er halt eine leichte Spio bekam. Das Problem war aber, da die Spio ja auch nach gesellschaftlichen Werten, Normen, bla, bewertet, genau in dem Fenster, wo Battle Royale rauskam, war leider die traurige Geschichte von Erfurt.
Ah, ja, okay.
Und dann war natürlich die berühmte Diskussion, heute sind es Messer und so weiter. Damals bei Erfurt war die Diskussion Video und Spiele und Videofilme. Und dann ist Battle Royale leider in Deutschland, wo der Release stand bevor. Und dann kannst du ja denken, wie das ausgeht.
Ja, natürlich. Dann sind natürlich alle in gewisser Weise gezeichnet, ne? Gerade nach sowas wie Erfurt damals. Und dann ist die Zensur dann vielleicht noch mal einen Ticken härter, als sie einen Monat vorher gewesen wäre, ne?
Genau, also Battle Royale beim Erstrelease, der hat knapp 7 oder 8 Minuten musste der bluten.
Das ist nicht wenig, ja. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was ich für eine Version habe. Also ich habe eine 18er-Version jetzt ja, hier bei Amazon gesehen. Ist das dann die ungekürzte oder eher weniger? Gibt es noch die Spio-Version?
Für Sammler gibt es noch die Spio. Jetzt, ist ja runtergestuft worden.
Okay.
Weil natürlich auch, es gab dann nachher vom Marketingfilm auch Einsprüche und so weiter. Also er ist jetzt ganz normal für FSK 18 mit 113 Minuten. Der sogenannte Director's Cut ist zwar länger, aber nicht unbedingt notwendig.
Okay, okay. Ja, also mir sind auch keine Schnitte aufgefallen. Also die Gewalt ist da und es gab natürlich auch so ein paar Momente, wo ich mir so dachte, alter Schwede, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ich erwarte jetzt einfach, wenn ich einen Film aus Japan gucke, ja, nicht diese extreme Gewalt plötzlich da drin. Also ich meine, wann gucke ich mal einen Film aus Japan, ne? Also das ist jetzt eher seltener der Fall. Aber das habe ich halt einfach nicht verbunden miteinander, genauso wenig, wie ich Musik dann von Beethoven und Mozart erwartet habe in einem japanischen Film. Also ich war da halt schon ziemlich mehrfach überrascht, muss ich sagen.
Ja gut, die Musik kann, muss ich leider sagen, dann bist du, wie soll ich sagen, ein Neuling. Dann ist bekannt, dass Japaner schwerstens auf deutsche Klassik stehen, schwer, ganz schwer, und es immer ein Stilelement in Filmen ist, sehr oft.
Haben Sie recht.
Auch deutsche Namen sind immer sehr beliebt im Horror- und Fantasy-Bereich.
Deutsche Namen, also Vornamen meinst du jetzt?
Vor- und Nachnamen, ja. Ich möchte mal als Beispiel nur kurz den Anime Vampire Hunter D. Bloodlust,
ja.
Also über Vampire geht der Film kurz gefasst, dass zum Beispiel der, ich sag mal in Klammern, Bösewicht, er heißt Meierling.
Meierling, okay.
Und zum Beispiel, er wird von der Obervampirin eingeladen in einen Brief. Und wenn du den Film anhältst, wenn er den Brief liest, der ist in komplett Altdeutsch geschrieben.
Ach ja, sehr crazy.
Also Japaner und Deutsche, auch wenn man vor Ort ist zu Besuch als Deutscher, die fahren da richtig drauf ab.
Ja, aber ist das dann, wenn man den Brief auf Deutsch sieht, auch in der Geschichte jetzt ein Brief in Deutsch oder liest er den trotzdem? Aha, okay, gut.
Gerade im Fantasy- und Anime-Bereich sind deutsche Namen für Ritter sehr beliebt. Oder auch, du merkst schon, wie zum Beispiel beim Anime Berserk und so weiter, wenn Rüstungen ins Spiel kommen, sind sehr schwere Anleihen an deutsche Rüstung und europäische Rüstung.
Okay. Ja, das ist interessant, ja. Also, dass die Asiaten, auch die Chinesen und so, wirklich Deutschland verliebt sind, das ist ein ja bewusst. Also ich meine, ich habe ja auch in meiner Gastronomiezeit sehr viele deutsche, chinesische oder asiatische Touristen gesehen. Das ist mir ja klar. Wie viele Asiaten besuchen täglich Schloss Neuschwanstein zum Beispiel. Da sind ja Touren auf Chinesisch laufen da ja sogar. Ne? Also das ist, die sind total wahnsinnig hier auf gerade jetzt so was München angeht. Ich meine, wenn du mal da rumläufst, da siehst du natürlich auch die ganzen Chinesen dann im Dirndl oder so. Ja. Das habe ich gesehen, als ich damals da war. Es war sehr, sehr amüsant. Aber dass die wirklich so weit gehen, dass also die Japaner in dem Fall jetzt auch sagen, sie nehmen halt jetzt wirklich in den Film deutsche Texte oder Musik mit ein, das überrascht mich.
Musst du dich mal ein bisschen mit auseinandersetzen, das wirst du sehr oft finden.
Was ich mal gesehen habe, wo du das jetzt gerade sagst, mir fällt ein, ich habe mal auf YouTube ein Video gesehen, das habe ich angeklickt, das war Rammstein live in, da habe ich aber nicht drauf geachtet, wo. Und dann ist das wirklich total jokey gewesen, weil ich schätze mal, das war in Japan und du siehst, dass die ganzen Japaner alle mitschreien. Keiner weiß, worum es geht, keiner weiß, was da gesungen wird, aber sie sind da alle voll dabei. Das fand ich sehr interessant.
Das muss man denen ja lassen. Das muss man denen ja lassen. Die gelten ja als sehr konservatives, strammes Volk.
Ja.
Aber bei Konzerten oder so, holla die Waldfee, die wissen schon, wie es geht.
Die gehen ab. Die sind richtig abgegangen. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir kommen mal zur Community und gucken mal, was die Leute da so geschrieben haben zu. Wie es jetzt auch natürlich, also ich habe es mir schon gedacht, sehr viele Kommentare sind nicht eingegangen, weil der Film dann doch eher ein bisschen unbekannter ist. Aber ein bisschen was kam schon rein. Ist lange her, aber ich habe ihn als gut in Erinnerung. Schon lange nicht mehr gesehen, war früher aber richtig gut, weiß nicht, ob er aber gut gealtert ist. Wahrscheinlich weniger, ne? Würde ich mal so sagen, oder?
Sagen wir es so, der ein oder andere Effekt, da hat man gemerkt, dass sie doch Computerblut verwendet hatten, das ist nicht ganz so gut gealtert. Aber sonst praktischen Effekte kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Okay, ja, das stimmt. Es gibt viele Filme wie diesen, aber ich mag nach wie vor Running Man lieber. Ist das da irgendwie vergleichbar?
Ja, schon, das ist richtig. Der Vergleich, der ist durchaus da, der ist berechtigt.
Ja, aber bei den Running Man werden sie ja gekillt von Bösen. Hier müssen sie sich gegenseitig killen.
Ja, es ist ja immer noch als ein, ja, der Vergleich ist ähnlich. Zum Beispiel Running Man ist ja auch eine TV-Show. Das ist ja zum Beispiel Battle Royale ist ja keine TV-Show.
Ja, richtig, genau, das stimmt. Tribute von Panem für Erwachsene, ein Film, der damals sehr gut war.
Ja, das hat sogar nachher, Tribute haben leider Battle Royale sogar nachher ein Schieb verpasst. Weil Battle Royale war eher ja, so wie du schon sagtest, ein Spartenfilm.
Mhm.
Dann aber war Battle Royale wohl immer bekannter. Es gab immer schönere Special Editions und so. Dann kam auch der zweite Teil, etc. pp. Und dann war auch mal im Gespräch, dass ein Regisseur ein amerikanisches Remake machen sollte.
Ja.
Aber der hat dann nachher abgelehnt, weil die Tribute von Panem waren schon draußen und er hatte keine Lust, dass das nachher Battle Royale, obwohl er zuerst da war, als billige Kopie angesehen wird. Also das Risiko wollte er nicht eingehen.
Ja, das verstehe ich. Absoluter Kultfilm, Hunger Games für Erwachsene. Der erste Teil ist super, den zweiten sollte man aber einfach ignorieren. Was sagst du dazu?
Kann ich leider größtenteils mitgehen. Der zweite Teil ist wirklich bis aufs Ende, Stichwort, dann die Leute wissen, was ich meine, Oberbösewicht und Fußball. Dann wissen die schon, was ich meine. Das ist da glimmt wieder das gute Battle Royale durch.
So diese
Irrwitzigkeit, dieses, wie soll ich sagen, nicht ganz Fassbare. Da war es wieder da. Da habe ich gesehen, da ist was. Aber sonst muss ich leider zugeben, ja auch sehr fad.
Okay. Holzhammer Gesellschaftskritik. Leider sind die Figuren ein bisschen zu karg geschrieben. Es sind halt auch sehr viele Figuren, ne? Also kannst du natürlich nicht alle ausarbeiten hier.
Ja, das ist halt das Problem, dass in manchen Kritiken, ich sag mal, ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich mit der japanischen Gesellschaft so, ich kann mir bei den Figuren einfach so zusätzlich denken, warum die so reagieren. Aber wenn ein anderer den sieht, der sieht natürlich nur die Figuren, wie sie geschrieben sind, dann sagt er natürlich auch so, bisschen dürftig.
Ja, das stimmt, ja. Dann noch ein paar Sätze. Ein Opfer seiner Zeit. Ich liebe diesen Film. Absolut großartig. Auch ein bisschen, weil er fast ohne das typische asiatische Overacting auskommt.
Ja, das geh ich auch mit.
Gehst du auch mit. Okay, und das war's. Also mehr ist da dann nicht reingekommen. Aber es ist halt auch, ich meine, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ein echter Spartenfilm, der jetzt nicht sonderlich groß bekannt ist. Also hier war sogar noch ein Kommentar dazwischen, muss man den kennen? Hat da noch jemand gefragt? Das habe ich jetzt eben nicht vorgelesen, aber daran hat man natürlich auch gesehen, logischerweise, dass das dann doch ein Film ist, den viele nicht auf dem Schirm haben. Okay, alles klar. Gehen wir doch einmal mal ganz kurz auf die Handlung ein und dann sage ich auch noch ein bisschen was zu der Art, wie wir ihn besprechen. Wir haben ja hier, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, eine Schulklasse, die ohne ihr Wissen, wir gehen natürlich gleich ein bisschen mehr drauf ein, auf eine Insel gebracht wird. Und auf dieser Insel sollen die sich gegenseitig umbringen. Der oder die letzte Person, die steht, ist der Gewinner und darf nach Hause. So, das habe ich jetzt grob gesagt. Habe ich irgendwas vergessen, irgendwas missverstanden?
Nein.
Wow, ich bin baff. Okay, also es ist so, ich weiß nicht genau, ob du die Folge gehört hast zu Train to Busan. Hast du dir die angehört?
Nee, ich meine nicht, nein.
Okay, alles klar. Also dort muss ich sagen, habe ich mich mit Niklas, mit dem ich drüber gesprochen habe, dazu entschieden, dass wir unsere Hauptfiguren umbenennen. Und aus Jux haben wir den dann völlig typisch deutsche alte Namen gegeben. Also die hießen dann Günther und Olaf und so. Ja, da gab es ja einen Kommentar, habe ich schon mal erwähnt, dass es respektlos war von uns, weil das gehört halt sich einfach nicht. Aber das haben wir halt einfach aus dem Grund gemacht, damit wir halt immer wissen, von wem wir reden. Weil ich habe mal einen Podcast gehört, wo es um einen anderen asiatischen Film ging und die da am Mikro saßen, mussten immer nachlesen, wie die Person heißt, von der sie reden. Und selbst nachdem sie dann sagten, dass das Hingung Sangao ist, mussten sie aber danach noch erklären, wen sie meinen. Und das hat halt keinen Sinn. Das ist halt unfassbar aufwendig und auch anstrengend zuzuhören. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir einfach denen anderen Namen geben, damit wir leichter wissen, wer ist und von wem wir reden. Das ist aber hier jetzt nicht möglich, ne? Wir haben hier so viele Figuren, die können wir nicht alle umbenennen. Und wir können auch nicht jeden einzeln beschreiben. Also das ist, glaube ich, nicht machbar, oder?
Nee, wobei ich ehrlich gesagt deine Sorgen nicht teile, da wir eigentlich nur wirklich 5 Charaktere haben, auf die es ankommt.
Das stimmt. Also wenn man jetzt so die Nebenfiguren alle wegnimmt, dann sind es tatsächlich immer die gleichen 5. Das ist richtig.
Genau, das ist der Kitano, das ist der Nanahara, das ist die Noriko und dann ist es der Kawada und der Der Punker, der weiß ich, habe ich den Namen gerade vergessen.
Okay. Ich muss gerade kurz kichern. Vorhin war ich auf der Arbeit und dann ist es mir eingefallen, dass ich das auf jeden Fall erzählen muss. Und das muss ich jetzt auch gerade tun. Du hast es gerade gesagt, der heißt Nanahara. Ja, okay. Ja. So, ich habe den Film geguckt gestern und heute und irgendwie gab es eine Szene, wo sie dann flüchteten oder so und ich guckte dann kurz so zur Seite. Ich habe mir ja, wie gesagt, ja auf Deutsch geschaut und irgendwann hörte ich die oder eine der Darstellerinnen rufen, meine Haare! Und ich dachte mir so, mal ganz ehrlich, du kümmerst dich um deine Haare in der Situation, die schießen auf dich. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, als ich dann irgendwann wieder hörte, meine Haare! Dachte ich, das kann doch nicht stimmen. Also ab und zu in der deutschen Synchro klingt es so, als würden sie meine Haare rufen, anstatt Nanahara. Also vielleicht gibt es jemanden da draußen, der oder die das auch schon mal gemerkt hat, aber ich war gestern und heute absolut völlig verwirrt, weil ich dachte, sie macht sich um ihre Frisur Gedanken.
Das liegt aber auch daran, du musst auch, die haben den synchronisiert, zum Glück einigermaßen, wie es richtig ist. Selbst die Schüler sprechen sich nicht mit Vornamen an. Die sprechen sich meistens mit dem Nachnamen und dann mit dem Anhängsel San an. Also jemanden mit Vornamen ansprechen ist eine ganz, ganz große Ehre.
Wow. Und deswegen tun sie es nicht, ja?
Nee, deswegen, also die machen einfach das San und dann gibt es noch verschiedene andere Sachen, die dann halt dann nachher abstufen, ja, wie der soziale Rang ist. So hat man natürlich, den guten alten Sensei, den wir kennen, das ist natürlich richtig hier jemand sehr hochgestellt ist, natürlich.
Also da muss man halt auch nochmal zu sagen, dass die Art und Weise, wie wir asiatische Namen aussprechen, ja nicht ansatzweise was mit dem Original zu tun hat, ne? Also wenn wir hier sagen, das ist die Noriko Nakagawa, so sagen wir das. Aber wenn du denn Battle Royale dir mal auf mal Japanisch anmachst und mal dir diese Szene anguckst, wo er ja die Toten vorliest, da hörst du nicht einen Namen raus, so wie wir sie hier stehen haben. Das heißt, die sprechen die völlig anders aus, nicht ansatzweise so, wie wir Europäer das versuchen.
Ganz genau. Das Problem ist nämlich, auf Japanisch höre ich die Namen raus, also ich höre sie raus, dass die haben Silbenschrift. Wir lesen ja pro Buchstabe.
Ja, okay.
Und die haben ja japanisches Hiragana, Katakana und Kanji-Schrift. Die Schrift deutet nicht einmal einen Buchstaben hin, sondern meistens zwei oder drei Buchstaben. Dadurch sind das dann halt Silben, die sie lesen und dadurch oder sprechen. Dadurch ist die Sprache ein bisschen harmonischer. Die ist nicht so hart abgehackt, wie wir einzelne Buchstaben betonen.
Okay, das ist interessant. Das habe ich noch nicht gehört.
Weil zum Beispiel mein richtiger Vorname, René,
ach ja, stimmt ja.
Ist eigentlich, den können die so nicht sprechen.
Warum nicht genau?
Der wird dann in zwei Silben aufgeteilt. Der wird dann in Re und Ne aufgeteilt. Wobei das R dann sehr sanft und mit diesem L-Unterton gesprochen wird.
Ja, okay.
Und das ist dann das Problem natürlich bei uns umgekehrt, dass die natürlich immer in Silbenschrift, also in ihrer Sprache das betonen, wo wir die einfach versuchen, die einzelnen Buchstaben zu betonen und dann natürlich auch manchmal Fehler passieren, wie zum Beispiel manchmal spricht man das U nicht mit oder so. Mm-hmm. Dann, ja, dazu zählen so solche Fehler halt.
Das ist interessant. Ja, und jetzt haben wahrscheinlich ein paar gefragt, hä, was war das jetzt mit dem Namen eben? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Du bist ja hier schon immer der Toni und warst es ja auch für mich über ein Jahr hinweg, bis es dann ja irgendwann mal rauskam, dass du ja eigentlich der René bist, ne? Dein Nickname war ja einfach nur Toni. Toni Chopper bist du ja, ne?
Genau.
Ja, und das, aber es tut mir leid. Ich nenne dich immer noch Toni. Du bist für mich der Toni von Anfang an.
Ja, also, das ist immer so geblieben.
Wenn das irgendwann dich nervt, dann sagst du mir bitte Bescheid. Dann benennen wir dich auch gerne um.
Nein.
Okay, alles klar. Ja, du, wir haben ja so, wenn wir jetzt mal so grob in die Geschichte reinkommen, die ja wirklich auch sehr aufwendig erzählt ist. Und wie schon vorhin gesagt, wir haben ja auch sehr viele verschiedene Figuren hier. Die erste so relevante Szene für mich ist ja dann die, wie sie gemeinsam in dem Bus sind. Und das ist jetzt diese Schulklasse, die hatten vorher, glaube ich, auch noch ein Basketballspiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und fahren ja jetzt wohin? Kannst du da auf die Szene ein bisschen eingehen? Wo fahren die hin? Wo meinen die hinzufahren?
Ich bin erstmal leider nicht ganz mit dir d'accord, weil eine Szene vorher noch viel wichtiger ist.
Wahrscheinlich dieser Selbstmord, ne?
Nein, das ist erstmal die Sequenz natürlich, dass wir sehen, was wie eine Teilnehmerin, kurz gefasst jetzt, wie eine Teilnehmerin aussieht, wenn sie den Battle Royale überlebt.
Ja.
Stichwort lächelndes Mädchen.
Ja, richtig, genau.
Und dann, was entscheidend ist für den Film auch, wir sind ja kurz an der Schule erstmal vor dem Basketballspiel.
Ja.
Wo auch wir den Lehrer Kitano kennenlernen.
Ja, richtig, natürlich. Der sitzt doch da an der Tafel, ne?
Genau, und dass die Schüler, wir müssen ja den Einblick bekommen, dass sozusagen die Probleme, die heutzutage Japan hin hat, noch mehr eskaliert sind, dass die Schüler keinen Respekt mehr haben vor den Lehrern.
Mhm.
Auch so einfach sagen, wir kommen jetzt einfach nicht. Die haben ja groß auf die Tafel geschmiert, ja, wir kommen nicht. Pech.
Ja, wir schwänzen heute, genau.
Und das, nur, das ist dann nämlich das Wichtige, eine Schülerin, und das ist wichtig, die kommt. Das ist die Noriko.
Mhm.
Die ist richtig, da merkt man, ach, die wollte eigentlich lernen, die wollte heute kommen. Und der Kitano sagt so halt, ja, du, da hast du Pech gehabt.
Das ist doch aber auch der Lehrer, der doch hier später der, so in Anführungsstrichen, der Bösewicht ist, ne? Das ist doch
genau,
der
deswegen war die Szene wichtig. Deswegen ist sie ja wichtig für später.
Also, wie genau, wir greifen auch gerne vor, und du weißt ja auch, dass wir spoilern, wie genau erklärt sich das denn jetzt? Warum ist das für später wichtig, diese Szene in dem Fall jetzt hier?
Ja, dann spoilert man, würde man ja schon fast den ganzen die Motivation von dem Kitano schon definieren. Weil wir sehen später, dass dort auch Szenen passieren, die dauernd die Noriko beteiligt sind mit ihm. Sprich, Stichwort Regenschirm zum Beispiel. Oder ich spiele ganz doll an auf den einen Traum oder auf am Ende das Gemälde.
Ja.
Also zwischen dem Kitano und ihr ist eine Art, die kann man für sich interpretieren, das ist, glaube ich, auch so gewollt, die haben eine Verbindung zueinander.
Okay.
Man kann es interpretieren vielleicht als Fetischismus, man kann es interpretieren, dass es wirklich wie eine Lehrmeisterbeziehung ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren.
Ja, okay. Ja, in Ordnung. Dann gibt es ja auch, ich habe es gerade kurz angesprochen, diesen Selbstmord, den man kurz sieht. Ne? Da ist doch der junge Mann, der doch nach Hause kommt und sieht doch dann, dass sein Vater sich erhängt hat.
Genau, das ist ja Anahara, das ist der Vater, genau.
Okay, das ist übrigens auch eine ganz nette Art und Weise. Ne? Also wenn man sich umbringen möchte, macht man das natürlich so, dass dann dein nichtsahnender Sohn einfach reinläuft. Das ist eine richtig schöne Art, oder? Also so etwas, sowas Asoziales, oder? Mal ganz ehrlich, das ist unmöglich. Weil man muss doch wissen, dass man seinen Sohn oder Tochter oder Frau aufs Leben hin schädigt mit sowas.
Ja, aber da können wir mal ein anderes Mal das gern das Fass aufmachen. Selbstmord und Japaner, du, da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast alleine drüber machen, wie
Ach so.
Dieses Verhältnis ist. Das ist komplizierter, als man denkt. Und die Szene macht bis zu einem gewissen Grad sogar Sinn.
Okay.
Weil er hat es im Privaten getan, er hat ja den Selbstmord, also er hat niemanden geschädigt oder so. Und er hat auch diese, die ja auch später wichtig ist, diese Nachricht geschrieben, diesen langen Text auf der Klorolle.
Richtig, auf der Klorolle, so ist es. Papier war nicht da wahrscheinlich, ne?
Nee, vor allem, naja, sagen wir so, der Mann, der war ja sowieso ziemlich fertig. Was uns dann halt dazu führt, dass, wie du schon sagtest, das, was wir, wo wir voreingestiegen waren, wo die hinfahren, der Satz, der fällt ja einmal, das ist eine Klassenfahrt, also wirklich zu so einer Schulausflugwoche. Die sind ja jetzt in der 9. Klasse und am Ende soll ja hier diese Klassenfahrt sein. Und das ist das Ziel.
Ah ja, okay.
Wo die genau hinfahren, wurde nicht gesagt.
Okay, aber es ist doch schon so jetzt, dass die, also diese Kinder, Kinder sind es ja gar nicht, diese Teenager gehen jetzt davon aus, du hast gesagt, dass es eine Klassenfahrt ist. Und sie fahren jetzt, sind jetzt auf dem Weg und dann machen sie auch Faxen, also werden ja Fotos gemacht, die haben ja eine Kamera mit und dann hat das ist eine Mädel da ja eine Tüte mit Keksen mit, die sie da rumreicht und die Stimmung ist ausgelassen. Und dann haben wir aber einen Szenenwechsel zu später und alle schlafen sie. Aber man merkt, dass das kein normales Schlafen ist, weil die hängen ja teilweise ja auch in den Gang hinein. Also du merkst recht schnell, die sind bewusstlos. Aber genau. Es gibt diesen einen Jungen, der wird wach und denkt sich so, was ist denn hier los? Irgendwas ist komisch. Und dann sehen wir ja, dass vorne, ich weiß jetzt nicht, wer diese Frau ist. Ist das eine Aufsicht, eine Lehrerin?
Das ist eine Aufsicht.
Okay, und da haben wir ja auch den Fahrer und die haben ja eine Gasmaske auf. Also ist ja wohl sehr offensichtlich, dass sie über die Klimaanlage, also über die Lüftung, halt irgendwas reinlassen, was halt alle einschlafen lässt, ne?
Genau. Da musst du, siehst du, da bist du schon wieder drüber gestolpert. Da merkst du, dass du noch nicht so viel Berührungspunkte mit der japanischen Kultur gehabt hast. Sie reicht die Kekse nicht einfach rum.
Sondern, ja, es kriegen nur ein paar, ne?
Die Kekse sind auch wieder wichtig. Die sind auch wieder wichtig. Das sind ja die von die Kekse, die macht, gibt ja die Noriko wieder. Die sind auch wichtig nachher, die Kekse wieder. Und sie gibt dem gezielt, will sie ja eigentlich Nanahara die geben. Das ist die typische japanische Geste von wegen, ja, willst du mit mir gehen?
Nicht dein Ernst. Ja, echt?
Ja, das ist so eine typische Geste, das ist so ein Geschenk, so, das ist so die Geste, also die fragen nicht direkt. Also die ist schon scharf, ein bisschen scharf gewesen, dann so kommt das ja ein bisschen mit dem einen Kumpel auch noch ein bisschen durcheinander, dann werden die zwar mehr oder weniger dann in alle Walacheien verteilt, aber erst, falls sie einem mit dem einen Mädchen auch erstmal tuschelt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Das war eigentlich ein Geschenk von wegen, ich stehe auf dich.
Ach so, oh Gott, das weiß man ja ums Verrecken nicht. Also wie viele denken jetzt hier, das wusste ich nicht, da habe ich überhaupt keinen Schimmer gehabt.
Da gibt es ganz komplizierte Regeln, auch zum Beispiel zum Valentinstag, da gibt es leider auch unschöne Sachen. Zum Valentinstag geschenkst du dir natürlich das Teuerste und das Schönste, deinem Schwarm, sage ich mal in Japan.
Ja.
Es gibt aber noch so einen ganz bösen Tag noch, der frei übersetzt wird, der als Mitleidstag bezeichnet. Sprich, dann kriegen die noch was, ja, wie soll ich sagen, noch aus Mitleid.
Aus Mitleid.
Ja, das musst mal gucken, musst mal nachher mal googeln, Japan Mitleidsschokolade. Dann findest du einen Artikel dazu.
Das habe ich noch nie gehört, ja. Okay. Na gut, also in der nächsten Szene wachen sie ja auf und sind ja jetzt in diesem Klassenzimmer, ne?
Ja.
Und es ist dunkel und es wird ja dann auch dann, ist ja auch draußen ein Helikopter unterwegs, der ja dann landet. Und dann ist es ja auch so, als wäre da die Army würde stehen, ne? Also die, ne? Also es sind irgendwelche Soldaten, bewaffnet auch. Und dann kommt ja dann der Lehrer mit dem Hubschrauber dann ja angeflogen, steigt aus und geht ja dann zu dem ins Klassenzimmer. Also die Jugendlichen, die haben alle ein Halsband umhängen. Und jetzt kommt ja der Lehrer rein. Dann logischerweise wissen die Schüler alle nicht, was das hier soll. Und er ist ja dann auch relativ forsch. Hinsetzen und Ruhe. Und ja, wie gesagt, die Soldaten stehen dabei. Er redet dann auch recht schnell los, ne? Also er redet ja nicht lange drum herum, ne? Das, was ist jetzt hier, womit das jetzt hier auf sich hat hier, ne?
Was ja uns, damit die erstmal die Leute den Film nicht kennen, auch im Projekt dabei sind. Er erklärt, dass diese Klasse zum Battle Royale ausgewählt wurde. Das Battle Royale-Gesetz soll als Gegenmaßnahme von der japanischen Regierung gemacht werden, weil Jugendkriminalität, Respektlosigkeit und so weiter so explodiert sind, haben die sich das als fixe Idee gedacht, um dagegen anzukämpfen.
Ja, okay. Dass sich die Kinder umbringen, die Teenager, warum ist das jetzt letzten Endes eine gute Idee?
Die Worte verkaufen es ja so von wegen, die sind alle respektlos auf gut Deutsch, ja, wir bereinigen die ganze Sache mal.
Okay, okay. Ja gut, okay, alles klar. Ja gut, ich meine, es ist natürlich auch ein Film, ob das jetzt hundertprozentig Sinn macht, ist natürlich dann die andere Frage, ne?
Ja, es ist ja halt Satire, man muss es ja immer noch dann denken, es ist eine Satire.
Das stimmt.
Und wenn du die japanische Gesellschaft siehst oder auch den Roman gelesen hast, der fast komplett identisch ist, da merkt man auch schon, dass die den Sinn wirklich haben, dass was jetzt große Probleme sind, Respektlosigkeit und solche Sachen, dass da sind die Japaner, die haben da echt Probleme und das ist so die Überspitzung des Ganzen mal.
Okay, es gibt ja auch diesen Moment, dass er doch, dass er dann erzählt, dass sie sich hier jetzt, dass sie halt kämpfen müssen und nur der überlebt, egal ob das eine sie oder er ist, darf dann halt wieder nach Hause. Man merkt auch schnell, dass die immer noch keinen Respekt vor ihm haben, ne? Also die fallen ihm ins Wort, die motzen ja auch rum, was soll das hier und so. Er muss ja dann schon ein bisschen dagegen ankämpfen, dann ja auch Respekt zu bekommen, ne?
Was heißt ankämpfen? Ja, wenn du du formulierst das ja sehr nett.
Ja, das stimmt. Da hast du recht, weil es gibt, das habe ich aber schon beim ersten Mal schauen, letztes Jahr im Juli, als ich ihn gekauft habe, mir so gedacht, es gibt irgendwie zwei Momente hier, da ist die Reaktion von den beiden irgendwie andersherum, finde ich. Also, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es ist so, dass er dem Mädel, glaube ich, Da ist doch dieses eine Mädel, die doch dann irgendwie ihm ins Wort fällt. Und der haut da ja dann das Messer in den Kopf, also wirft er ja auf sie. Und die hat sie ja dann in den Stirn und fällt ja dann auch um. Und dann gibt es noch einen anderen Moment. Ich glaube, dann schreit er nur einmal kurz oder jemand fällt zu Boden. Und da sind sie plötzlich alle panisch. Also bei den Mädchen sind sie erschrocken, aber weil halt jemand umfällt, sind sie panisch. Also das machte irgendwie für mich so keinen Sinn. Das war irgendwie verkehrte Welt. Da hätten sie andersherum reagieren müssen.
Ja, ist nicht ganz richtig, weil es eskaliert ja noch mehr. Die Gewaltschraube wird ja höher gedreht, weil die haben ja die Halsbänder und jetzt zeigt er auch mal, wofür die gut sind.
Ja, richtig, genau.
Da hat er ja eine Fernbedienung, mit denen er weil der eine ihn wieder ziemlich respektlos belabert hat, hat er gesagt, du, ja, du bist aus dem Spiel raus. Mal gucken, was passiert, wenn das Halsband zu Ende tickt.
Ja, richtig, genau. Da holt er sich ein Junges. Das ist ein Junge, der sich daraus. Das sind zwei Brüder eigentlich, ne? Die sind, habe ich das richtig in Erinnerung, dass das eigentlich ja, zwei
das weiß
Brüder
ich nicht sind? Genau, jetzt müsste ich nochmal nachgucken.
Also, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus. Aber es ist ja so, er macht ja dann erst, hab ein bisschen vorgegriffen gerade. Es ist ja so, dass der Lehrer ja dann ein Video anmacht. Und da haben wir ja dann diese japanische junge Frau, die ja dann erzählt, wo sie sich hier befinden. Und das wird alles so im Spaß so erzählt, als würde man praktisch einen Cartoon gucken, ne? Oder halt ein Aufklärungsvideo für irgendein Spielzeug. Aber eigentlich geht's hier natürlich von, wenn man bedenkt, was sie sagt und was da passiert, ja dann doch um das nackte Überleben halt, ne? Und dann ist ja dann ein so ein Mädel, die ja dann so sagt, sie versteht nicht, was das alles soll oder irgendwie so, ne? Labert sie ja dann so ein bisschen mit den anderen und dann macht ja der Lehrer, ihr sollt gefälligst zuhören. Und dann kommt dieser Moment, was ich gerade gesagt habe, er nimmt dieses Messer, wirft das auf sie, es trifft sie genau praktisch oben auf die Stirn und natürlich bricht sie auch dann zusammen. Und ja, und da sind, also ich muss halt sagen, von meinem Gefühl ist die Reaktion einfach nicht ganz angebracht. Also ich glaube, man müsste da ein bisschen schockierter sein. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Ne? Vielleicht habe ich es auch einfach ein bisschen falsch aufgefasst. Mhm. Er geht ja dann hin und holt ja ihr das Messer dann ja raus. Was er allerdings sagt, ist, es verstößt gegen die Regel, wenn ich jemanden töte. Was genau soll das bedeuten?
Ja, er sagt ja, dass der Battle Royale, die sollen ja eigentlich sich untereinander umbringen. Eigentlich soll er gar keinen Einfluss darauf nehmen.
Da hätte ich auch so gedacht, ne? Aber er hat es halt jetzt gemacht. Und was wir hier in dem Film halt auch immer sehen, das ist etwas, das ist auch selten, dass wir immer dann eine Einblendung haben, wenn jetzt jemand gestorben ist oder mehrere gestorben sind, ne?
Das ist übrigens, ja, das ist, wie soll ich sagen, es wird zwar im Film auch audiomäßig bekannt gegeben, aber das hat zum Beispiel zensurmäßig auch ganz große Probleme gegeben. Dieser Untertitel von wegen jetzt Schüler so und so tot, das wurde wie ein Bodycount natürlich gewertet. Das hat natürlich auch, ist natürlich den deutschen Prüfern auch ganz übel aufgestoßen.
Richtig, ja, genau. Ja, also es ist ja so, die Teens sind ja alle völlig entsetzt, ne? Nachdem da jetzt das Mädel da umgebracht wurde von ihm. Er zieht das Messer ihr ja auch aus dem Kopf wieder raus. Und dann schreien die Kinder ja auch, alle dann, die rennen ja dann praktisch dort im Kreis, aber sind ja im Raum auch gefesselt und gefangen. Und es ist ja dann so, dass irgendwann die Soldaten ja auch dann in die Decke schießen oder auch auf den Boden schießen, damit sie die Ruhe, Fresse halten, so um den Dreh. Und dann ruft genau. Ja dann der Lehrer, der das ja eigentlich genießt, ne? Es gibt so einen Moment, da geht die Kamera so währenddessen um ihn rum und er lächelt, ne? Er findet das irgendwie ganz toll. Und sagt ja dann auch so, jetzt gefälligst Ruhe und jetzt geht's weiter zum Video. Und dann läuft das Video weiter. Magst du auf das Video ein bisschen eingehen, was genau so alles sie erzählt, die Frau?
Vorher noch der Kitano, da merkt man auch vielleicht, dass du den noch nicht so lange kennst. Das ist kein Lächeln oder jedenfalls nicht kein spöttisches Lächeln.
Okay.
Weil er kann es erstmal nicht, wegen einem Verkehrsunfall hat er auch immer diesen stoischen Gesichtsausdruck, sage ich mal. Also er hat ja keine sehr dominante Mimik. Das ist begründet sich auf einen Autounfall, den er mal hatte.
Diese Figur, ja?
Für den Darsteller selber.
Der Schauspieler, aha, okay.
Das siehst du auch später, wenn er geht, dass der eine Arm nicht ganz so topfit ist. Das sieht man dann auch. Und das ist der, er ist ein ziemlicher, wie soll ich sagen, er kann trotzdem eine recht gute Mimik aufbauen. Das ist irgendwie kein, wie soll ich sagen, der verhöhnt ihn nicht, das nicht. Das Video ist natürlich das klassische Videospiel, sprich alle Schüler kriegen erklärt, ihr habt 3 Tage Zeit, euch alle umzuhauen.
Ja.
Einer bleibt übrig, wenn mehrere oben bleiben nach 3 Tagen, gehen die Bomben automatisch alle los.
Also es darf nur eine Person übrig bleiben.
Genau. Jeder bekommt für die 3 Tage einen Rucksack.
Ja.
Wo jeweils Lebensmittel, eine Karte und eine Waffe drin sind.
In Anführungsstrichen Waffe, ne?
Ja, das stellt sich noch heraus. Unter dem Guide, den ich habe, ist sehr lustig. Da sind nämlich alle Schüler wirklich aufgelistet. Was die für Blödsinn bekommen, der Wahnsinn.
Die du aber auch gar nicht siehst teilweise, ne, im Film, oder?
Genau, deswegen im Film siehst du nicht alle. Deswegen ist es der Guide ganz lustig, dass du dir wirklich alle Schüler ansehen kannst, was die hatten und so. Das war schon sehr interessant.
Aber da haben sich dann die Autoren aber auch wahrscheinlich dann auch Dinge ausgedacht, ne? Weil wenn du jetzt hier, was diese Person im Rucksack hast, niemals sehen würdest, dann muss sich dann ja der Autor irgendwas ausgedacht haben für diesen
Guide. Nein, weiß ich. Ich denke schon, dass sie nach dem Drehbuch gegangen sind, weil es sind ja meistens, hat man ja auch bei anderen Horrorfilmen oder so gehabt, dass da manchmal die Drehbücher viel detaillierter sind als das nachher, was wir sehen.
Ja, das stimmt. Ja, es ist so, wir hatten es jetzt auch gerade schon angesprochen, dass ja dann dieser Moment kommt, dass dieser eine junge Mann ja dann auch wohl auch durchdreht und will hier raus und dann macht er dann der Lehrer einen auf, also mit einer Fernbedienung piept er ja dann auch dieses Halsband an und dann wird das Piepen ja immer schneller und der wird ja panisch und rennt ja dann rum zu allen und die schubsen ihn ja aber alle weg, weil sie natürlich eine Gefahr riechen logischerweise, aber keiner kann ihm helfen und als er dann irgendwann ja dann mitten im Raum steht, dann explodiert ja das Band, das kennen wir ja wie bei Running Man früher auch, dann direkt unter seinem Hals, mit dem Unterschied, der Kopf bleibt zwar noch dran, aber die gesamte Kehle, der gesamte Hals wird halt aufgerissen dadurch, Blut spritzt und das war natürlich auch nicht ohne, ne? Also da war ich schon ziemlich erstaunt, das war jetzt schon heftig und dann fällt er hin und dann ist ja dann dieser andere junge Mann, der zu ihm geht und dann auch zu weinen anfängt und deswegen war ich davon ausgegangen, dass das sein Bruder ist, ich kann mich aber natürlich auch irren.
Bin ich mir nicht mehr sicher, es kann aber auch einfach ein Kumpel gewesen sein, aber so oder so könnte ich die Reaktion verstehen, wenn plötzlich jemanden der komplette Hals aufgerissen wird, das würde ich doch als sehr schockierend sehen.
Das ist richtig. Ja, der junge Mann will ihn ja auch angreifen, den Lehrer, ne? Will ja halt auch sagen hier, ne? Also, aber die anderen halten ihn ja dann auf, ne?
Weil sie genau wussten, was kommt, ja.
Genau, richtig. Und dann kommen ja dann noch so ein paar Fragen. Also, wenn der überlebt, darf der dann nach Hause, ne? Ja, selbstverständlich, was eine Frage, so, ne? Dann kommen Soldaten rein wie so eine Palette praktisch, weil wird so reingefahren. Und da sind ja die ganzen Rucksäcke drauf, ne?
Genau.
Und dann erzählt ja dann in diesem Video gleichzeitig aber dann noch, was in dem Rucksack drin ist. Also jeder bekommt eine Waffe. Ich glaube, da ist auch Wasser drin, also was zu trinken. Irgendwie ein Brötchen, glaube ich auch, ne? Und jeder bekommt das dann hingestellt und hat dann die Möglichkeit abzuhauen. Und die fliehen aber in Anführungsstrichen nacheinander. Die dürfen jetzt nicht alle raus, sondern nacheinander müssen die raus, sodass jeder immer ein bisschen Vorsprung hat, ne? Ähnlich wie beim Lasertag.
Aber du merkst ja schon, dass dich die Schüler auch abgesprochen haben. Zum Beispiel Klicken, die haben sich abgesprochen dann von wegen, ja du, ich warte draußen auf dich oder so. Manche, die sind einfach nur panisch weggerannt. Also man sieht schon charakterliche Unterschiede.
Ja, das ist richtig. Übrigens gibt es hier, aber da werde ich dir nichts Neues sagen wahrscheinlich, eine Darstellerin von den Mädels, die ja später auch in Kill Bill dabei war, ne?
Ja, natürlich, das ist die, ich spreche es bestimmt falsch aus, die Chiaki Kurayama ist das.
Ja, und die hat doch in dem Kill Bill aber auch eine kurze Szene, ohne zu sprechen, ne? Die kämpft doch nur mit ihr und kriegt doch dann die Kugel in den Kopf nachher, ne?
Ja, die ist ja Gogo. Die ist ja mit dem Killer-Ball, ist sie ja da.
Ja, richtig, genau, ja. Das ist übrigens eine geniale Szene. Also ich habe jetzt Kill Bill nie bewusst richtig geschaut, aber diese Szene ist wirklich toll. Und die spielt halt auch richtig mies, ne? Also böses Vibe ist in deinem Film. Hier das krasse Gegenteil, ne?
Was? Nein, nee, nicht ganz. Wird sich zeigen, sie ist noch, es gibt noch viel fiesere, aber sie ist schon so ein bisschen selbstbestimmt schon.
Das ja, okay.
Also naiv ist es nicht.
Ja, also, tatsächlich ist ja Quentin Tarantino ein Fan dieses Films und mag ihn wohl sehr gerne und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er sich dann dieses Mädel hier genommen hat für die Rolle, die er dann natürlich dann in Kill Bill besetzte.
Genau. So, und jetzt sind wir draußen und das Spiel beginnt.
Ich muss sagen, ich halte ja oft und schnell gewisse Filme auch für völlig unrealistisch und für Quatsch. In der Situation ist es tatsächlich nicht so. Also, wenn du wirklich gezwungen wirst, dass man sich gegenseitig killen muss, sonst bist du selber gekillt oder alle werden gekillt, dann ist das natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die dann losgehen und sich gegenseitig abmetzeln, ne? Das ist tatsächlich, wir wollen alle überleben. Ich halte das für eine, also jetzt für nicht zu weit hergeholt, dass sie sich jetzt alle zusammensetzen und sagen, wir machen das nicht, wir weigern uns und haben aber schon gesehen, was passiert ist mit zwei Mitschülern, dann glaube ich, ist das schon nur eine Frage der Zeit, bis der Erste dann echt zur Waffe greift, ne?
Ja, deswegen, das ist richtig. Was uns aber Battle Royale, weil wir, wie du schon meintest, wir machen ja nicht die Handlung unbedingt komplett eher kurz und eher in Themenblöcken. Man sieht trotzdem, dass der Film gerade uns sehr schön zeigt, was machen Menschen, wenn sie ans Limit getrieben werden. Jeder zeigt sozusagen sein wahres Gesicht. Es kommen nachher Despote auf. Zum Beispiel, du hast, zum Beispiel, dass manche zum Beispiel dauernd ein Mädel geärgert haben und aufs Klo gesperrt haben und solche Geschichten. Die Leute werden so ans Limit getrieben, dass du siehst ihren wahren Charakter. Sehr traurig finde ich zum Beispiel das Pärchen, was Selbstmord begeht, weil die nicht mitspielen wollen.
Ja, richtig.
Das tut schon weh. Dann gibt es aber auch wieder so richtig kleine Bastarde.
Das ist auch richtig, ja.
Also richtig mutige Charaktere.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist schon erstaunlich, sich da umzubringen. Also ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass man vielleicht nicht zur Waffe greifen will, aber man will doch trotzdem weiterleben, oder? Würde man nicht eher sagen, ich greife zur Waffe, als dass ich draufgehe oder dass ich mich umbringe?
Ja, das ist, wie gesagt, das ist der Charakter. Deswegen ist ja Battle Royale so interessant. Es ist wirklich von, da es so viele Schüler sind, wie du meintest, der Nachteil des Films ist ja auch ein gewisser Vorteil. Es werden viele abrissmäßig kleine Geschichten erzählt. Zum Beispiel, wie gesagt, dieses Pärchen, was sich umbringt, kann ich verstehen. Zum Beispiel kann ich auch, zum Beispiel, ich nenne ihn immer den Punker, das ist ein ganz mieses Schwein, der Spaß an der Sache hat. Er ist richtig dabei.
Ja, das stimmt. Tatsächlich haben sie ja hier auch vollautomatische Waffen, ne? Also so Maschinengewehre, würde ich das jetzt als Laie nennen. Und wie wir ja dann hier dann draußen sind, ist es ja dann auch recht schnell, dass dann der Erste direkt dann kommt und unsere Hauptdarsteller, die wir jetzt, dem wir am meisten folgen, das ist, wie gesagt, meine Haare und Noriko, ne?
Genau.
Wir haben dann eine Szene mit dem Lehrer, der ist ja jetzt auf der Couch und hat sich ja die Kekse genommen, die ja jetzt eigentlich der andere gemacht hat, oder die andere gemacht hat.
Genau.
Ist das relevant oder tut das nichts zur Sache?
Deswegen, das tut ein bisschen was zur Sache, weil das sind ja wieder die Kekse der Noriko.
Ja, genau.
Und dadurch entdeckt man so, der mampft die ganze Zeit davon hin und da merkt man auch zum Beispiel am Ende rein zufällig, dass an einem bestimmten Moment die Kekse alle sind.
Ja.
Deswegen, also die beziehen sich auch wieder immer auf dieses Verhältnis mit dem Mädchen und dass er da das immer da so vor sich hinmampft und so. Das ist immer so ein kleiner Seitenhieb, sag ich mal, um das ein bisschen wieder hervorzuheben.
Ja, aber ich bin jetzt nicht ganz on top mit was genau du meinst. Seitenhieb in richtige Richtung.
Dass immer eine Beziehung ist, weil du merkst, du siehst, dass er immer ab und zu diese Kekse isst.
Ja.
Dass er reitet. Zum Beispiel, er gibt den ja dem einen Militärtyp sogar richtig einen auf der Flosse. Von wegen, da hat der nichts dran zu verloren.
Ja, stimmt. Der will reingreifen und dann nimmt ihn die Tüte ab.
Zum Beispiel, ja, da ist ja auch wieder der Hinweis, dass da irgendwie eine Art Verbindung da ist. Und dann siehst du ja auch während des Films, am Ende sieht man das komplett, dass er da was am Zeichnen ist.
Ja. Genau.
Da will ja auch einmal der Soldat drauf gucken, aber er zieht ihm das aus den Händen.
Und das ist dann diese Zeichnung später am Ende, oder?
Genau, das ist die.
Ja gut, wir haben ja dann einen Szenenwechsel wieder danach und sind ja jetzt dann bei den Teens am Meer, also am Strand oder auf einer Klippe, besser gesagt ist das. Und da ist es ja dann auch relativ schnell, dass die sich ja dann gegenseitig niederschießen. Ne? Aber der Punk, obwohl der die Waffe am Kopf hat, kann aber dann doch irgendwie die Überhand gewinnen und dann ballert er sie ja auch alle ab. Ne? Also das ist ja genau. Innerhalb von kürzester Zeit ballert er ja mehrere ab. Ich muss ja sagen, erstaunlich, was die für Kugeln fassen können, bevor sie wirklich es umfallen. Ne? Also hier ist im Film wirklich mehrfach gezeigt worden, wie die sich mit Maschinengewehren hier durchlöchern regelrecht und trotzdem aber immer noch stehen oder gehen oder reden. Also es ist mir schon aufgefallen.
Das ist wie ein Stilmittel. Das ist wie ein Stilmittel.
Soll das Ironie sein?
Nein, das soll so ein Stil sein, von wegen, der du teilweise fallen die ja nicht sofort um. Manchmal sagen sie vielleicht noch was, vielleicht für deine Verhältnisse auch, denke ich mal, auch für viele andere. Vielleicht overacten die vielleicht so, aber es wird immer noch so melodramatisch noch einer draufgesetzt. Ja, wie zum Beispiel nachher nur mal herausgenommen, am Ende hin, wenn die ganzen Mädels aus einem Missverständnis sich beim Leuchtturm töten.
Ja.
Da sagt die eine auch, die hat ja auch mehrere Kugeln abbekommen, die kriegt noch gerade den Satz raus, wir sind Idioten, wir hätten doch überleben können.
Ja, richtig. Ja, und am Ende, ne, da kommen wir nachher nochmal dazu, aber das war ja echt schon ziemlich bescheuert. Also da muss ich sagen, das war echt bescheuert.
Ja, warte, ich weiß, was du meinst, aber da können wir nochmal drüber reden. Ja, ich denke, was du meinst.
Okay, dann bin ich gespannt, ob du mir da irgendwas erzählen kannst zu. Wir haben ja dann, nachdem ja der Punk ja dann abgehauen ist, dann auch eine Szene mit einer anderen Schülerin, die sich in so einer Art Scheune wohl versteckt und sie hat einen Taser bekommen, mit dem sie sich wehren kann, während ja das andere Mädel, die jetzt reinkommt, ich bin mir nicht sicher, wer sie ist aber bewaffnet. Und dann meint sie doch auch, ob sie jetzt killen will mit diesem Spielzeug und ich weiß nicht, wie das Gespräch ist, aber irgendwann killen die sich ja dann doch gegenseitig, beziehungsweise greifen sich ja dann an, weil da hat ja dann eine von den beiden plötzlich so eine Art Sichel, ist das eine Sichel?
Das Erntewerkzeug, ja, das ist der, ich weiß, wen du meinst. Das ist die, das ist teilweise eine Ninja-Waffe, teilweise ein Attentäterwerkzeug, rasiermesserscharf.
Mhm.
Und sehr als Hauwerkzeug. Und das kriegen wir auch live und in Farbe ja auch dazu.
Ja, richtig. Weil es ist ja so, dass sie sich ja erst dann prügeln und dann fallen sie aufeinander. Und dann hat aber sie ja dann doch die Überhand, hält ihr diese Sichel an den Hals. Und dann sehen wir dieses Pärchen, die sich erhängt haben. Ist das das, worüber du gesprochen hattest? Waren das die beiden?
Nein, das waren die vorher schon, die da von den Klippen gesprungen sind.
Ja, okay, alles klar.
Die beiden Zweite, die erhängten, die haben sich auch umgebracht. Auch tragisch.
Da war ja auch ein Pärchen. Okay. Ja, und dann sagte er sie noch so, hast du gesehen? Die haben sich umgebracht. Sie wollten nicht mitspielen oder konnten nicht mitspielen. Und dann zieht sie die Sichel ja einmal ihr über den Hals. Und dann siehst du ja dann auch recht grafisch, wie sie ja dann ihr dann die Kehle durchgeschnitten hat. Ne?
Was übrigens nebenbei gesagt auch für dich vielleicht eine Erklärung ist, warum sich gerade die Pärchen umbringen. Natürlich bringen die sich um, teilweise.
Ja, weil sie den Partner nicht umbringen können oder Partnerin?
Genau, weil es würde ja streng genommen, wenn sie wirklich bis zum Ende überleben, würde es ja das Spiel darauf ankommen. Das ist übrigens nachher ein Highlight noch, worüber wir sprechen. Bei einem Pärchen ist es ja anders ausgegangen. Die müssten ja sich normalerweise dann einer den anderen töten, damit einer wenigstens leben könnte.
Ja, richtig, genau.
Und da haben wir ja nachher einen Vorfall eines anderen Battle Royals, wo es nachher rauskommt.
Mhm, okay. Es ist ja auch jetzt so, dass wir ja dann dass unsere Hauptdarstellerin, also dann Nanahara und Noriko, die sind ja jetzt beide gemeinsam, es ist jetzt mittlerweile tagsüber auch, ne, also es sind ein paar Stunden vergangen, sind natürlich blutbeschmiert und bekommen ja dann jetzt mit, wie der Lehrer anfängt, die Durchsage zu machen und zwar mitzuteilen, wie viele denn jetzt mittlerweile schon tot sind. Und dann liest er ja in chronologischer Reihenfolge die Opfer durch, ne, oder vor. Ne?
Ja.
Und nennt ja dann mehrere Namen und dann ist ja sie auch dann recht erschrocken davon, oh mein Gott, sie ist tot und er ist tot. Ich meine, muss man natürlich damit rechnen, ne? dass jetzt Namen fallen, die sie kennen. Ich meine, das ist ja auch eine Schulklasse, ne, von ihr.
Ja gut, aber der Schockeffekt ist natürlich gut. Du bist gerade, sag ich mal, bis zum Sonnenaufgang, da sind vielleicht 4-5 Stunden vergangen und jetzt sind ungefähr schon alleine 10 deiner Klassenkameraden tot. Mal eben so.
Richtig. Und dann von den eigenen Klassenkameraden sogar noch. Ja.
Das ist, würde ich sagen, das ist schon eine harte Nummer.
Ja, stimmt. Ja, klar, natürlich ist das eine harte Nummer. Das ist richtig. Ja, während sie ja dann versuchen zu fliehen oder sich zu verstecken, was auch immer, ist es ja so, dass da plötzlich dieser eine junge Mann mit so einem Tuch über dem Kopf ja dann rauskommt und der hat eine Axt mit. Und der will die ja mit der Axt verletzen, aber es entfacht dann auch einen Kampf. Irgendwie können sie ihm das dann, glaube ich, auch entwenden, ich bin mir nicht ganz sicher, nur lange Rede, kurzer Sinn, am Ende landet halt die Axt bei ihm selbst im Kopf. Ne?
Genau.
Ja, richtig. Und dann steht er ja auch dann auf, trotz der Axt im Kopf, ne? Und dann meint er dann der Nanahara, warum hast du das getan? Und dann sagt er noch irgendwie sowas wie, verzeih mir bitte oder irgendwie sowas und dann fällt er dann um. Ich meine, er hat eine Axt im Kopf. Dass er überhaupt wieder aufgestanden ist, ist schon erstaunlich, ne?
Ah gut, kann passieren bei bestimmten schweren Verletzungen.
Ja, ich glaube, der Körper ist, glaube ich, widerstandsfähiger, als man meint manchmal, ne, bei Verletzungen.
Ganz
ne?
Genau.
Es gab doch auch schon Bilder von Leuten, die hatten ein Messer im Kopf und sind doch rumgelaufen. Ne?
Genau.
Erschreckend, aber wahr.
Wobei dann, das ist sogar ein kleiner Running Gag vielleicht für Leute, dass sogar eine sinnlose Waffe nachher Nutzen hat. Der Nanahara hatte ja als Waffe einen Topfdeckel.
Ja, richtig, genau. Das ist seine Waffe, ganz toll, ja.
Ja, und da aber diesmal, die war tatsächlich nützlich, weil er konnte damit noch gerade rechtzeitig die Axt abwehren.
Das ist stimmt, das ist richtig. Genau, dafür war es vielleicht auch gedacht, ne? So als Schild halt einfach.
Ja, deswegen, aber das war Zufall, es war wirklich nur Zufall, aber es hatte doch sich als sehr nützlich erwiesen.
Ja, genau. Sie laufen ja dann weiter, die beiden, nachdem er jetzt eher mit der Axt im Kopf liegen geblieben ist, und werden ja aber dann direkt vom nächsten angegriffen. Das ist ja jetzt dieser junge Schüler mit der Brille, der ja jetzt auf sie schießt, und sie weichen aus, und dann gibt's ja dann auch ein Gespräch, warum tust du das und lass das, und wir müssen aufhören und wir müssen, was weiß ich, uns irgendwie, müssen zusammenarbeiten vielleicht auch. Und während er ja dann sagt, nein, ich will nicht sterben und ich mache euch kalt, kommt jetzt plötzlich ein anderer Schütze von hinten, und der hat sich ja so ein Stirnband umgehängt, und der schießt ja jetzt den, der mit der Waffe gerade eben noch auf die anderen gezielt hat, über den Haufen, ne?
Ja.
Ja. Was würdest du sagen, wie oft hast du den Film schon gesehen? Ist dir der schon sehr, sehr tief im Kopf drin, oder ist das nur so ab und zu mal in den letzten...
Oh, 5-6 Mal habe ich den bestimmt gesehen, aber den sehe ich dann auch sehr bewusst. Der läuft dann nicht nebenbei, dann wirklich konzentriert gucke ich
ja. Den auch. Hast du ihn jetzt nochmal für diese Aufnahme hier aufgefrischt?
Ja.
Sehr gut, ja. Wie sich das gehört, ne?
Ja, muss ja, nee, sonst wäre ein bisschen doof.
Das wäre ein bisschen doof, ganz genau.
Und jetzt ist es nämlich, jetzt ist es richtig. Das ist der Kavada, der die halbautomatische Schrotflinte hat.
Ja, richtig, genau. Und zwar ist es so, dass er jetzt die anderen beiden aber mitnimmt. Ne? Er hat also jetzt den Typen mit der Knarre eben gerade gekillt, killt aber unsere beiden Hauptdarsteller jetzt aber nicht. Stattdessen läuft er mit denen mit, beziehungsweise lässt er die beiden mitlaufen. Ne?
Genau, das ist ja ein kurzer Disput zwar, dann haben wir kurz, um das mal abzukürzen, müssen Nanahara und so auch erkennen, dass das Spiel, dass es keine Gnade gibt, wo zwei Mädels ja um Hilfe rufen, aber auch gnadenlos niedergemacht werden. War wirklich gnadenlos.
Das stimmt, ja.
Und die dann mehr oder weniger, der Kavada, der duldet das so ein bisschen, dass er sie mitnimmt. Warum, wieso, erfahren wir noch.
Ja, ja, richtig. Die Mädels sehen sie ja mit einem Fernglas, also haben ja einen Topf bekommen, einen Topfdeckel und ein Fernglas, ne, was sie jetzt ja auch dann nutzen, um ja diese beiden Mädels zu sehen. Die haben ja wohl ein Megafon bekommen, ne, sonst hätten sie es ja wohl nicht. Und wollen ja die ganze Zeit, ich weiß nicht, eher so, rufen eher dazu auf, dass sie zu uns kommen, so damit man gemeinsam arbeitet, so in Anführungsstrichen, glaube ich, ne, sowas.
Ja, ja.
Während die ja dann beobachten, dass diese Mädels halt versuchen, Kontakt aufzunehmen zu den anderen, werden die, du hast es jetzt gerade gesagt, ja richtig, richtig hart plötzlich niedergemetzelt von hinten. Weil das ist ja dieser, ist das der Punk?
Ja, das ist der Punk, genau wieder. Er ist unser Freund wieder, genau.
Ja, genau.
Weil der geht richtig ab.
Ja, der ist voll in seinem Element, kann man meinen. Der ballert auf die beiden Mädels hunderte Kugeln. Das ist natürlich krass und hart, aber es macht es halt, es nimmt so ein bisschen die Härte raus, weil wir halt sehen, dass sie mit ungefähr 100 Kugeln im Körper sich trotzdem immer noch bewegen. Ne? Also wenn sie da ein bisschen runtergefahren hätten, wäre es in meinen Augen krasser gewesen. So ist es jetzt halt schlichtweg unrealistisch, ne?
Da bin ich auch eher, sage ich mal, da bin ich auch eher auf der Spio-Seite. Im Schnitt, sage ich mal, hat er bei jedem Mädel jetzt mal einfach statistisch 9 Kugeln reingejagt. Die müssen auch nicht sofort alle tödlich sein. Die sind dann noch sich am Rumwinden am Boden und er leert nochmal 2-3 Kugeln, damit die wirklich tot sind. Also das würde ich schon als sehr grausam bezeichnen. Also das würde ich nicht als überzeichnet bezeichnen.
Ja, grausam ist es auf jeden Fall. Aber sind das wirklich nur 9 Kugeln? Also wenn du bedenkst, dass das ein Maschinengewehr ist, das macht...
Nicht viele. Das sind nie viele, weil die Waffen knattern natürlich wie bekloppt, aber es sind auch nur so und so viel Schuss die Minute. Das Magazin ist nicht unendlich. Die Maschinenpistole, die er da rumschleppt, die hat ungefähr 30 Schuss.
Ah ja, okay, gut. Okay, alles klar. Dann habe ich hier was gelernt. Weißt du, klar, du hast gerade gesagt, die knattern rum. Das heißt, das hört sich so an, als kommen da ungefähr, was weiß ich, 50 Kugeln raus nach 5 Sekunden. Ne? Aber das ist halt dann völlig überzogen, ja?
Genau.
Okay, dann habe ich wieder was gelernt. Ja, der Punk nimmt sich ja dann das Megafon und hält das ja dann noch an eines der Mädels dran, damit sie ja dann noch hören, wie sie ja noch stöhnt oder sowas, ne?
Genau, genau. Ich würde sagen, das ist schon eine harte Nummer. Das ist auch schon wieder so.
Sadismus.
Ja, ist. Der Typ, der ist Matsch. Der ist ja wirklich Matsch. Der hat richtig Spaß bei der Sache.
Das hast du schön gesagt, ja. Okay. Ja, wir haben ja dann einen Szenenwechsel und sind ja jetzt bei zwei Mädels in so einer Schuppenscheune, was auch immer. Die eine ist ja die mit der Sichel, die wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Und dann kommt ja jetzt noch eine andere zum Vorschein, die mir jetzt so fremd ist. Also die habe ich jetzt so zumindest noch nicht gesehen. Die hat auch kurze Haare. Und sie hat aber eine Knarre, die andere, wie gesagt, die Sichel. Und sie zielt ja ihr dann auf den Kopf, nimmt ihr dann die Sichel ab.
Ich sag mal, die Sicheldame, scheint ja auch, wie soll ich sagen, schon ein bisschen motiviert bei der Sache dabei zu sein.
Das stimmt, die ist schon begeistert mittlerweile, ja.
Ja, und die scheint wohl, wie soll ich sagen, so auch ein bisschen die Klassenbitch gewesen zu sein. Sprich, die hat auch wohl ein paar Jungs immer den anderen weggenommen und so.
Ja.
Und die, wie das Mädel mit dem Pistole hier reinkommt, hat wohl Lunte gerochen, dass das andere Mädchen von vorhin, die eigentlich den Taser hatte, dass die tot ist. Und das war wohl eine Freundin. Und die beschuldigt der auch ganz klar, du hier, ich habe das und das in der Toilette gefunden, da hast du was mit zu tun. Wieso ist die nicht mehr da? Wieso? Was ist hier los? Und daraus eskaliert ja dann das Ganze.
Eigentlich hat ja dann die andere die ganze Zeit point blank die Waffe auf sie gerichtet und es eskaliert, wie du gerade sagtest, und dann entfacht ein Kampf und plötzlich hat aber dann die Sicheldame, wie du sie gerade genannt hast, die Waffe in der Hand und zielt auf sie, ne?
Genau, weil die Sicheldame, da hat man gesehen, die hat den Taser da das ist ja das gleiche Häuschen, hätte ich fast gesagt, der lag ja da rum. Und das wusste sie ja. Und dann hat sie dann nach dem gegriffen, dadurch hat die natürlich nachher die Schusswaffe verloren.
Ja.
Ja, das Endergebnis wissen wir.
Ja, richtig. Das ist die Hirono, wird dann hier gesagt. Das heißt also, sie versucht ja dann zu fliehen, obwohl sie die Knarre die ganze Zeit hatte, hat die andere ihr jetzt halt abgenommen und jetzt hat sie halt, als sie versucht zu fliehen, nach hinten in den Rücken geschossen, ne?
Ja, auch schön.
Schön in Anführungsstrichen, ja.
Ja, meine ich ja, das meine ich ja, ironisch ja auch, ja.
Genau. In der Szene darauf ist es ja so, dass unsere beiden Hauptdarsteller, Nanahara und Noriko, ihr geht es ja plötzlich ganz schlecht. Sie bricht ja da mitten auf der Wiese zusammen, ne? Und er versucht ja, sie so zu wecken und wach zu rütteln, aber kriegt es nicht hin. Und dann nimmt er sie doch auf die Schulter und trägt sie doch dann, nicht so verstehen, dass sie auf seiner Schulter sitzt, ne? Wie ein Kleinkind. Also so über die Schulter hält sie ihn so fest und dann zieht er sie zu so einem Häuschen. Es soll doch eigentlich eine verlassene Insel darstellen hier, oder? Warum sind da überall Scheunen und Häuser?
Ja, die haben ja in dem Video, was du ja meintest, mit diesem überdrehte Video, hat sie ja gesagt, dass das wohl besiedelt mal war, aber komplett evakuiert wurde. Also da sind kleinere Bauten und so weiter. Und da hat ja Nanahara gesagt, es ist wohl so eine Art kleine Arztpraxis auf der Karte eingezeichnet. Da wollen sie hin, weil die Noriko, die wurde damals, wo du meintest, der von wegen der Typ mit der Axt im Kopf, da wurde sie teilweise verletzt und die Wunde hat sich wohl entzündet. Dadurch hat sie wohl Fieber bekommen.
Ja. Ah, ja, okay. In Ordnung, ja. Und dann gehen sie doch dann zu diesem Häuschen und da ist ja dann nicht der Punk, sondern der andere, der ihnen eben noch geholfen hat praktisch, ne?
Der Kawada, genau.
Ja, richtig. Und der, die verarzten sie ja sogar gemeinsam, ne? Es ist ja in gewisser Weise schon erstaunlich, dass er ihnen ja auch hilft, weil streng genommen geht es doch darum, dass er überleben muss. Also er könnte sie doch auch einfach über den Haufen schießen.
Ja, aber da werden wir ja später wissen, was seine Motivation ist. Er erklärt es ja jetzt nur ganz lapidar, was übrigens ein Running Gag nachher wird. Warum er sie verarztet, meinte er ja so trocken von wegen, er könne nicht anders, sein Vater wäre Arzt. Was aber später ein Running Gag wird noch, von wegen sein Vater, das wird noch ein Wortwitz noch.
Ah ja, okay. In der nächsten Szene sind wir jetzt, und da musst du mir auch kurz helfen, in einem alten Gebäude, wo so ein paar Schüler versuchen, irgendwie so einen Generator zum Laufen zu bringen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Dass das, ne, ist, glaube ich, ne? Strom,
ja,
ne?
Ist richtig.
Okay, um ja dann auch dann Laptop zum Laufen zu bringen. Aber wo der herkommt, kann ich dir nicht sagen. Haben sie den bekommen? Stand der da rum?
Das ist richtig. Das war vielleicht nicht genau ausbaldowert, aber das sieht man im Film, dass die nicht nur die Tasche mit der Waffe mitnehmen und dem Vorräten, sondern dass die auch noch ihre privaten Taschen mitnehmen dürfen.
Ach so.
Du siehst die Militärtaschen, die Taschen, die die Armee gegeben hat, das sind diese großen schwarzen.
Ja.
Und dann gibt es auch diese blauen, sage ich mal, aus bläulichem Stoff. Das sind wohl die Standardtaschen gewesen, mit denen sie auf den Ausflug wollten.
Okay, in Ordnung. Ja, während er ja dann der eine, aber ich weiß nicht, wer das ist, aber der sitzt ja dann dort am Laptop und dann tut er sich ja dann, der hat so Creme mit, unter dem Halsband so ein bisschen eincremen, weil das ja scheuert die ganze Zeit.
Ja.
Und es ist ja ganz klar, dass es irgendwann rot wird. Und dann registriert er plötzlich, ach, da ist doch irgendwie ein Trick, so um den Dreh. Und dann deutet er den anderen zu kommen, aber sagt nichts und fängt jetzt an zu tippen, was er halt nicht sagen will, damit das nicht über sein Mikrofon aufgeschnappt wird, weil er geht halt davon aus, dass diese Halsbänder auch Mikrofone haben und sie abgehört werden können, ne?
Genau. Was wir nachher sogar sehen später, oder wir sagen hören nachher, es sind wirklich Mikros drin.
er tippt ja dann, was er braucht. Die sollen ihm das besorgen. Also irgendwie Schwefel, Pestizide, Düngemittel. Wie wollen die denn dann sowas kommen auf dieser Insel?
Oh, das ist nicht unmöglich, da die Japaner durchaus landwirtschaftsaffin sind. Es braucht ja nur, sage ich mal, ein Typ, eine kleine Gärtnerei noch gewesen sein. Vielleicht noch mal so ein kleiner Hardware-Store oder sowas. Ich denke mal, theoretisch nicht unmöglich.
Okay. Eine Frage noch, vielleicht kannst du das erklären. Während er hier tippt, ne, sieht man, dass er gewisse Zeichen tippt und die Software das automatisch zu japanischen Schriftzeichen verschmelzt danach.
Genau. Das ist mega faszinierend. Das Problem ist, wie ich ja eben sagte, Japaner, die schreiben in Silben. Die schreiben also mindestens immer zwei Buchstaben, was wir als Buchstaben verstehen. Da würde aber eine normale PC-Tastatur nicht für ausreichen, weil Minimum, um eine Tageszeitung zu lesen, musst du 3000 Schriftzeichen beherrschen.
Wow, okay.
Das ist Minimum. Im Schnitt, wenn du gebildet bist, musst du 10.000 ungefähr beherrschen.
Alter Schwede.
Das Windows bei denen, ich habe das mal auch bei in Geschäften und so gesehen, die können wirklich, die haben die Software so, wie bei uns sozusagen T9, haben die sozusagen ins Extreme entwickelt. Also wenn bei dir, wenn du tippst beim Handy und schon die Worte erkannt werden, ist das ungefähr bei denen der Faktor 10.000, dass die Software schon erkennt, auf welche Schriftsilbe oder welches Wort er hinaus will.
Alter Schwede, das klingt sehr interessant.
Mega faszinierend.
Ja, ich finde das sowieso faszinierend. Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, was auch immer. Ich finde das mega faszinierend. Also für uns ist das ja, wir hören und lesen und sehen das und können uns das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Aber da hast du jetzt auf jeden Fall wieder was Interessantes erzählt. Krass.
Nee, weil ich habe ja Japanisch gelernt. Habe ich ja.
Das heißt, du kannst halt tatsächlich auch ein bisschen was sprechen?
Ein paar Brocken, ja. Habe ich mal in der Volkshochschule mal bei einer älteren Japanerin habe ich das gelernt. Das war ganz interessant. Deswegen weiß ich ja, wie die Sprache so ein bisschen funktioniert.
Ja,
deswegen weiß
ja. Ich das, ja. Da war ja die Frage genau richtig für dich jetzt eben.
Ja.
In Ordnung. Bei der nächsten Szene, und das habe ich nicht verstanden, sind wir jetzt bei dieser jungen Frau mit diesem gelben Anzug und die joggt. Und hinter ihr ist dieser junge Mann auf dem Fahrrad, der ihr nachfährt. Ja. Wer sind die beiden und wo sind die beiden? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Die gehören doch nicht zu dieser Schulklasse.
Doch, das ist ja die im gelben Anzug. Das ist ja die, wir jetzt aus Kill Bill kennen. Das ist ja die Chiaki Kogayama.
Ja.
Die hat einen Freund. Der fährt auf dem Fahrrad hinterher. Sie joggt, jetzt pass auf, das ist nämlich der Witz. Sie joggt diese Straße entlang. Und sie spricht immer mit diesem Freund.
Ja.
Und dann kommt auf einmal ein ganz harter Cut, dass sie sich nach Moment aus ihrer Sicht aus nach rechts wegdreht, plötzlich der Freund weg ist und sie an dieser Treppe zu dieser Art Tempel oder wie möchte ich es bezeichnen steht.
Ja, genau.
Sie hat einen Tagtraum. Der Freund ist anscheinend nicht in der gleichen Klasse. Sie hat einfach so vor sich hingeträumt, wie sie jetzt mit ihrem Freund sprechen würde.
Ach so, das war ein Tagtraum. Die hat sich das vorgestellt.
Ja, die ist gejoggt, die hat schon Sport gemacht. Du siehst ja auch, dass sie ihr Halsband trägt. Also sie ist da, aber da ihr Freund scheint anscheinend nicht in der gleichen Klasse zu sein.
Okay, aber ich frage mich, warum, wo hat sie diesen Anzug her? Warum trägt sie diesen gelben Sportanzug? Also war in ihrer Tasche wahrscheinlich.
Ja, das war ja ihre Privatklamotten. Die scheint ja wohl ein bisschen sportlicherer, hübscher Typ zu sein.
Okay, aber warum ist sie in der Lage zu sagen, ach, ich jogge jetzt hier ein bisschen, kann das jetzt hier ausnutzen, ein bisschen Sport zu machen, wenn sie eigentlich um ihr Leben flüchten müsste?
Ja, manche reagieren da ja, wie wir nachher auch sehen, manche reagieren, wie gesagt, das ist wirklich eine Sozialstudie, die sagt, sie ist jetzt alleine erstmal, sie muss sich fit halten vielleicht auch. Jeder reagiert da wirklich anders, weil das haben wir ja zum Beispiel jetzt bei dem Nächsten, mit dem sie gerade gleich aufeinandertreffen wird.
Ja. Ja, genau, da ist ja dieser Typ, der ja jetzt kommt mit diesem Armbrust war es.
Ja, das Armbrust, genau, das war die Armbrust, genau.
Ja, und der bedroht sie ja auch recht schnell, aber da ist sie ja unbeeindruckt, ne, im ersten Moment. Sie sagt ja, lass mich gefälligst vorbei.
Ja, sie ist doch recht kalt.
So eine Armbrust ist auch tödlich, ne?
Ja, saugefährliche Waffe, wäre sehr gefährlich.
Das ist zwar nicht so schnell wie eine Kugel, ne, aber kann, wenn die dich schlecht trifft, aber auch ganz schnell fertig machen, ne?
Genau. Und in dem Dialog merken wir ja, dass sie so ein bisschen so die, wie soll ich sagen, die Unnahbare ist. Sprich, man merkt, dass der an der Armbrust, der ist scharf auf sie.
Ja, richtig. Jetzt, wo du es sagst, genau. Er meint auch so zu ihr, bevor man stirbt, könnte man es doch nochmal tun. könnte man es doch nochmal machen. Und sie ist unbeeindruckt, will, dass er sie gefälligst in Ruhe lässt. Und dann meint er noch auf einmal so, lass mich dir noch eine Frage stellen. Bist du Jungfrau? Wo ich mir so dachte, meine Güte, was geht mit dir?
Ja, der ist völlig kaputt, der Typ, ja.
Ja, aber hallo, als würde sie jetzt sagen zu ihm, ja, das bin ich. Ich meine, dass sie das nicht beantwortet, damit hätte er eigentlich rechnen können, ne?
Ja, plus das noch in der japanischen Gesellschaft, das ist mega affront, das ist richtig, richtig übelste Schublade, das ist richtig übel.
Ja, das ist ja auch eine Frage, die du generell eigentlich nicht stellen kannst, also auch bei uns nicht.
Noch doppelt, das ist ja noch im Faktor 10 schlimmer. Das ist ja,
ja.
Du fragst da eine Frau, die du nicht kennst oder so in Japan, die du auch meistens mit Nachnamen ansprichst, die fragst du doch nicht sowas.
Ja, ja, das stimmt. Ja, das finde ich, das ist auch ziemlich hart, genau. Naja, jedenfalls ist es doch so, dass sie doch wieder zu ihm meint, er soll sie gefälligst in Ruhe lassen. Und dann bedroht er sie so fies mit der Armbrust, dass er sie dann ja auch dann irgendwann verletzt im Gesicht kurzzeitig, ne?
Ja.
Und dann meint sie auch, du hast mich verletzt, du Arschloch. Und dann meint er, ja, du bist selber schuld, du hast nicht auf mich gehört oder was auch immer. Und dann ist es aber so, dass sie hinter ihm herrennt, zieht ein Messer und dann entfacht ja auch recht schnell einen Kampf. Und der endet ja dann auch, kann man sagen, ziemlich blutig, ne?
Ja, die filtrierte ihn ganz gut.
Ja, die haut ihm das Messer ja auch in den Schritt ein paar Mal, ne?
Ja, das war ja, da habe ich noch gezuckt, da habe ich noch gedacht, so, oh, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, ich war gestern auch kurz erschrocken, als ich es gesehen habe. Also, was heißt erschrocken, aber es hat mir, man zuckt dann doch schon zusammen, ne? Das ist dann schon.
Vor allem was für ein Messer? Das ist ja nicht so eben mal ein kleines Brotmesser.
Das ist richtig. Das ist schon ein bisschen größer, das ist wahr. Übrigens habe ich gelesen, dass die Kinder, sag ich immer, dass die hier alle ihre eigenen Stunts gemacht haben. Es gab keine Stuntmänner, ne? Und Frauen.
Weil wahrscheinlich da wäre auch nicht das Geld dafür da. Wie willst du denn für jeden von denen einen Stuntman oder Stuntfrau hinkriegen? Wie willst du das machen?
Das ist richtig. Ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass die sich 800 Teenager angeguckt haben für diesen Film und dass dann irgendwann das auf, ich glaube, was waren das jetzt, 140 runter gecastet wurde und aus diesen 140 haben sie dann diese 30 Teens dann festgemacht. Da hast du schon Glück gehabt, ne? Wenn du sagen kannst als Schauspieler, du warst jetzt dabei, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja schon hoch, dass du aussortiert wirst, ne?
Ich wollte gerade sagen, da wäre ich doch total dabei, ey, sofort, ey.
Ja, das stimmt, ja. Übrigens dachte ich die ganze Zeit, der Film wäre von 2010, aber er ist ja sogar von 2000.
Deswegen muss man das ja auch noch fair bewerten. Man muss jetzt sehen, guck mal, das sind jetzt 24 Jahre, das ist ja schon ein bisschen.
Das stimmt. Natürlich ist ja heute, wenn man jetzt mal sich The Sadness und Terrifier anguckt, wir sind ja auf einer ganz anderen Ebene, was Gewalt in Filmen angeht mittlerweile, ne?
Ja, aber da sind wir ja, was du auch gerne argumentierst, nur weil es richtig gewaltig ist, dann ist es nicht automatisch gut oder qualitativ ist ganz schrecklicher. Zum Beispiel, darauf wollte ich jetzt mich hinaus, kommen wir eigentlich zur schrecklichsten Szene, die ich am schrecklichsten fand. Unsere Kurayama kriegt ja jetzt Besuch von unserer Sicheldame.
Genau.
Die hat eine Schusswaffe. Die schießt halt jetzt mehrmals hinter ihr her. Sie kann fliehen. Aber in der nächsten Szene sehen wir schon, die hat doch was abgekriegt.
Genau, die ist verletzt. Die rutscht ja so einen Felsen runter, ne? So ein,
also genau, einen Damm da, genau. Und das ist wirklich die schlimmste Szene für mich. Dann kommt der andere Schüler. Einer sagt uns gar nichts. Ist einer von den Schülern.
Ja.
Und die sitzt ja da dabei und die weiß wohl anscheinend, dass sie auch sterben wird. Sie philosophiert mit ihm rum und meint dann so auch im Nebensatz, ob er eine Freundin hätte. Da meinte er ja nein, aber er meint wohl, hast du jemanden, den du liebst oder den du begehrst? Und dann meint er so mit so einem ganz komischen Ton ja.
Mhm.
Und da können wir ja schon mal ahnen, wen er meint.
Also sie meinst du dann damit?
Ich bin 100% überzeugt. Aber das Schlimmste ist dann ja wirklich noch, dass sie dann sagt, du ja, hier, ich kenne dich doch nicht so sinngemäß, ich kenne dich nicht so gut, aber ich wäre dir dankbar, wenn du noch kurz da bleibst, bis es vorbei ist.
Genau.
Der dann halt weint, während sie dann gestorben ist. Dann.
Richtig, genau so ist es. Was ich vorhin vergessen habe, dich zu fragen, wir haben ja dann in der nächsten Szene wieder den Lehrer, der ja dann jetzt den Toten durchgibt, also den Namen auf der Insel dann ja dann vorliest. Und dann erzählt er aber auch von einer Gefahrenzone. Ne, es gibt stündlich eine neue Gefahrenzone, ist der Text. Kannst du mir mal sagen, worauf sich das denn jetzt bezieht und wie das zu verstehen ist?
Das war immer der in der Karte, das sieht man auch im Video, die Insel ist so in Quadrate verteilt, also Schiffe versenken mäßig, X1, ja. Bla bla. Und jedes Mal, damit es nicht langweilig wird, wird in so und so viel Uhrzeit ein Quadrat zur scharf geschaltet. Sprich, jeder, der mit einem Halsband da ist, der ist weg. Da macht's einmal Bumm.
Ach so.
Es passiert komischerweise. Also gezeigt wird's nie. Es wird nur erzählt, dass das dann passieren würde. Gezeigt im Film wird's nicht. Also die sind wohl alle so clever, dass sie in die Todeszone nicht reingehen.
Aha, okay. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das der Fall ist.
Doch, guck nachher mal nochmal nach. Das ist wirklich, deswegen ist er ja nachher auch sauer, später im Film, aber ich glaube, wir sind daran schon sogar vorbei. War ja schon die nächste Nacht jetzt und da sagt er ja, hier, ich bin nicht zufrieden mit euch. Es sind nicht so viele gestorben, deswegen werden wir jetzt mehr Todeszonen machen. Damit ihr ein bisschen motivierter bei der Sache seid. Sagt er wortwörtlich.
Das ist richtig, genau. Daran erinnere ich mich auch, ja, dass er das sagt. Aber dass er sich auf die Halsbänder bezieht, das wusste ich jetzt gerade gar nicht. Erstaunlich. Doch. Wieder was gelernt. Okay, ja, wenn man mit dir spricht, lernt man immer dazu. Ne?
Hoffentlich.
Okay, alles klar. Naja, er liest das dann vor, er nennt diese Todeszonen. Und dann sind wir in der nächsten Szene wieder bei Nanahara und auch Noriko und dem anderen, ich glaube, er heißt
Kawada,
okay. Ja, und die sitzen dort, haben sich was gekocht. Sitzen da vor einem Topf, haben was gegessen oder sind halt zumindest gerade dabei. Ist die Szene relevant? Kannst du darauf eingehen?
Die ist sehr relevant. Da würde ich sogar andere Szenen später machen. Die haben ja jetzt Zeit. Die Noriko, die ist besonders, sage ich mal. Die ist ja irgendwie so, wie soll ich sagen, treuherzig. Das ist ja schon fast ein Blondchen fast. Die ist ja wirklich eine Liebe eigentlich nur.
Ja.
Die fragt den Kawada ja wieder direkt, ja, warum hast du uns geholfen, wie du schon sagtest, warum hast du uns geholfen? Du hättest uns so über den Haufen schießen können.
Ja.
Und er deutet dann, oder geht dann langsam darauf ein, was der Grund ist, warum er die nicht getötet hat. Weil er die irgendwie für harmlos hält. Erstmal so patzig, sage ich mal erstmal. Aber dann stellt sich heraus, dass er gar nicht zur Klasse gehört. Der ist reingemogelt worden. Er ist ein Überlebender des letzten Battle Royale. Er ist der Überlebende.
Und warum ist er jetzt wieder da?
Das stellt sich ja später heraus. Es stellt sich nur heraus, dass er ein Problem hat. Er hat aus einem bestimmten Grund nur überlebt. Sehr tragisch, das sieht man ja dann, dass er und seine Freundin am Ende da waren. Dann waren die 3 Tage um. Dann sieht man, dass bei beiden die Halsbänder piepen. Und dann, obwohl die ein Pärchen sind, geht eine Schlägerei los. Weil die haben noch einen Revolver da rumliegen. Und nach hin und her und vor zurück fällt ein Schuss. Man sieht erstmal nicht, wen es jetzt erwischt hat, aber stellt sich dann heraus, dass die Freundin nicht am Sterben ist. Sie hat es erwischt.
Ja, okay.
Und dann, das ist jetzt, was den Kawada auch so ein bisschen motiviert hat. Sie komischerweise, obwohl die beide gerade gekämpft haben, lächelt sie ihn noch an.
Ja, richtig, genau.
Und er kann sich auf Teufel komm raus nicht erklären, warum hat sie gelächelt.
Richtig, das erzählt er und wir sehen das in einer Rückblende, ne?
Genau. Und die Noriko, die gibt ihm ja später die Antwort. Was sie vermutet, sie kann es ja nur vermuten. Und dann, weil das ist so der Motor für ihn. Es hat sich ja nachher, jetzt wir machen es einfach mal knackig. Es stellt sich später heraus, dass der Kawada, dass es Betrug war. Er wollte gar nicht eigentlich teilnehmen.
Es wollen doch alle nicht teilnehmen, oder? Die würden doch alle gezwungen jetzt hier.
Ja, nein, weil er doppelt. Er, im Sinne von, er hat eine zweite Runde. Sie haben ihn dann wieder in die Schule geschickt und sie haben ihn mit Absicht sitzen lassen, dass er wieder in die 9. Klasse bleibt.
Ah, okay, ja.
Und dadurch ist er wieder in die Auslosung gekommen.
Ah, ja, okay.
Aber er hat ja jetzt Vorwissen. Er weiß ja, wie das Spiel geht. Und dann merkt man ja auch, er will das System durchbrechen. Er denkt sich, es ist eine Chance da. Das sagt er denen ja dann auch. Der Noriko und den Nanahara, es gäbe eine Möglichkeit, das Spiel auszutricksen.
Mhm.
Und die sagen natürlich, ja klar, er sagt wohl, ich meine sogar recht gutherzig, er würde ihnen helfen, dass das funktioniert. Und da ist ja dann der Plan, dass die dann zu einem gewissen Treffpunkt sich vereinbaren wollen und dann eskaliert ja die Situation, dass der Punk schon wieder Wildsau spielt.
Sie sind in diesem Gebäude und dann kommt der Punk auf einmal an und der ballert ja dann plötzlich schon recht schnell um sich, ne? Beziehungsweise ist er gerade dabei, jemanden anderen zu verfolgen noch, ne?
Ja, und leider die Noriko, die verrät die dann, weil die dann gegen ein Regal stößt und da dann das Geschirr am Poltern ist.
Ja, richtig, genau.
Dann kriegt er spitz, dass da jemand noch im Gebäude ist. was nebenbei gesagt sehr geil einen sehr bösen Kill jetzt hervorbringt. Sprich, die Wild wird rumgeballert und auf einmal fliegt was durchs Fenster. Und dann ist das der abgetrennte Kopf von seinem letzten Opfer, dem er eine Handgranate in den Mund gesteckt hat.
Ja, richtig. Das ist natürlich, das ist bitter, ne? Das ist schon böse.
Und schon richtig fies. Es eskaliert ja jetzt die Situation, dass sie sich trennen müssen und der Nanahara nachher durch Irrung und Wirrung ins Meer stürzt. Weil er versucht, dem Punk zu entkommen.
Richtig, genau. Diese Szene ist übrigens am Tag gedreht worden, als der Punk jetzt ihm hier hinterher rennt. Das sieht man einfach auch daran, wenn man zu weit aufs Meer hinaus gucken kann. Das kannst du bei Nacht ja nicht. Und deswegen ist hier völlig offensichtlich eine Tagaufnahme zur Nacht in der Bearbeitung gemacht worden. Zumindest ist es vielleicht früher Abend, aber auf keinen Fall dunkel.
Genau, weil das ist leider teilweise, glaube ich, auch wieder dem Geld geschuldet. Sieht man auch bei anderen Filmen, wie zum Beispiel bei manchen Bud Spencer-Filmen, dann legen die einfach eine dunklere Linse auf und versuchen das als Nacht zu verkaufen.
Ja, richtig, genau. Genau. Also es gibt ja dann diesen Rand, diese Verfolgungsjagd, du hast es gerade erzählt, und dann will ja dann der Punk ja dann auch auf ihn schießen, aber dann wird er ja plötzlich angeschossen, der Punk selber, ne? Einmal, ein zweites Mal, aber das ist halt das, was ich vorhin schon sagte, das interessiert ihn halt nicht, ne? Ein Schuss in den Rücken, gut, okay, er lädt weiter nach. Zweiter Schuss in den Rücken, okay, gut, er lädt weiter nach. Also, ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt, das ist halt schon einfach zu weit hergeholt. Die nehmen hier die Schüsse einfach...
In diesem Falle nicht. Weil, das, aber wir wollten ja eigentlich nicht so ins Detail, aber ich gehe mal ins Detail. Er hat ja vorher den anderen getötet vor dem Haus.
Ja.
Wenn du dich richtig erinnerst, der hatte eine schusssichere Weste an, die hat er ihm geklaut.
Ach, stimmt, natürlich. Ich erinnere mich, du hast recht.
Deswegen funktioniert es diesmal.
Ja, das ist wahr.
Würde das auch unheimliche Schmerzen, Rippenbrüche und so weiter hervorführen eigentlich, aber die Kugeln streng genommen, kann er hinnehmen.
Da hast du recht, ja. Genau, ja, das ist richtig, das habe ich vergessen. Ist das nicht noch so, dass er so bescheuert noch darüber lacht?
Ja, ja, ja.
Na, er sagt so, ha, 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 kugelsichere Weste. Das schreit er ja aber zu sich selber. Ne? Ich meine, in dem Fall schreit das ja uns zu, als Publikum. Mhm. Aber für sich selber macht das doch gar keinen Grund, das laut loszuschreien in die Nacht hinein, wenn du nur Feinde um dich herum hast.
Der ist völlig fertig.
In der nächsten Szene ist es so, dass jetzt, wahrscheinlich ist es Nanahara, der ist ja ins Wasser gesprungen, um ja zu fliehen vom Punk. Und dann schießt der ja noch ins Wasser, aber die haben wohl doch, konnten sich wohl doch retten, weil er nämlich jetzt am nächsten Tag gerettet und verarztet im Leuchtturm aufwacht. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, genau ist richtig. Und da sind sie ja bei dieser Mädchentruppe angekommen.
Richtig. Und das, finde ich, ist auch die coolste Szene im Film. Also das war für mich die coolste vorhin. Die habe ich lustig gefunden, beziehungsweise fesselnd, sagen wir mal so. Mhm. Aber gut, ich meine, wenn du den Film auf Deutsch guckst, kann dich keine Szene fesseln, würde ich jetzt mal behaupten.
Nur schwierig.
Ja. Naja, es ist ja so, dass das Mädel, die ja bei ihm ist da oben, ihn ja wohl auch verstecken möchte, ne?
Ja.
Oder, ne? Also aber nicht nur vor den anderen Mädels unten, sondern vor anderen, die kommen könnten noch, oder?
Ja, die ist ja positiv eingestellt.
Ja.
Und bei den Mädels stellt sich halt jetzt was Böses heraus. Und zwar, dass die eine die Freundin von dem war, der die Axt im Kopf bekommen hat. Und die hat das beobachtet, diesen Nahkampf mit Nanahara. Aber es war ja ein Unfall, der wollte ihn ja gar nicht töten. Es war ja ein Unfall, dass er die Axt abbekommen hat.
Ja, genau.
Sie glaubt das aber nicht. Und sie hat auch eine Waffe. Und zwar Gift.
Gift, genau.
Und da ist dann ja das... dass die Nanahara den Himmel so ein bisschen, so mehlsmäßig den Himmel so, ach, der ist ja ganz süß, lalala.
Mhm.
Sie wollen dem Essen geben und sie macht das Gift in das Essen.
Richtig.
Aber was sie nicht sieht sofort ist, dass eine von den Mädels das Essen probiert. Einfach so, ob es lecker ist.
Ja, die nimmt ihr das ab, ne? Also man sieht, dass sie das vergiftet, das Essen. Also sie will dieses Essen für Nanahara vergiften, weil sie mitbekommen hat, dass er ihren Freund umgebracht hat mit der Axt.
Ja, wobei es ein Unfall war, aber sie hat so gesehen und dann isst sie das und dann wird es richtig blutig. Das war schon recht heftig, fand ich. Da, wie sie da am Blut röchelnd da mit dem scheiß Gift da zusammenbricht.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Ja, und kurz gefasst, leider traurig, es eskaliert komplett. Jeder beschuldigt den anderen.
Genau.
Und dann geht eine richtige Ballerei los. Also richtig, da fliegen die Kugeln haufenweise um die Ohren. Die behaken sich, fallen um. Nur halt der Witz ist, das ist ganz böse, die das ganze Chaos verursacht hat, die überlebt.
Das ist richtig, ne? Weil die beschuldigen sich alle gegenseitig. Es ist ja so, du hast es gerade gesagt, sie hat das Gift ins Essen gemischt. Und das sollte eigentlich jetzt ihm nach oben gebracht werden, aber eine andere kommt und nimmt ihr den Teller einfach ab und sagt, lass mich mal probieren. Jetzt kann sie ja aber natürlich nichts sagen in dem Moment. Jetzt unterhalten sich die Mädels, sie isst davon und kotzt auf einmal Blut. Und dann heißt es plötzlich, da ist Gift drin. Verreckt die auch? Stirbt die eigentlich sofort? Ne, bin mir gerade nicht sicher.
Das sind ja schwerste innere Magenblutungen, die stirbt sofort.
Okay. Ja, und dann heißt es dann, irgendjemand hat das Essen vergiftet, wer war das? Und die beschuldigen alle, aber sie beschuldigen nicht sie, die eigentliche Täterin, ne?
Ja, die sagte, du würdest sowas niemals tun und so, ja. Und
ja, und auch hier, ich fand die Szene, ich habe es ja vorhin gesagt, ich fand die Szene gut, das war jetzt eine, etwas, das man auch selten sieht. Man sieht jetzt also wirklich, nennen wir nochmal einen Film, wo man 18-Jährige sich gegenseitig über den Haufen schießen sieht, ja. Nicht, dass ich das toll finde natürlich, aber es war mal was anderes. Das hat man jetzt sonst nicht gesehen. Also zumindest ist mir nichts anderes bekannt.
Nee, und vor allem, weil ja noch leider die Szene sogar noch ein trauriges Highlight bekommt, weil wenn sich da alle totgeschossen haben, der Nanahara ist oben am Schreien, was da los ist, weil er denkt, was Scheiße, da geht jetzt richtig die Post ab.
Genau, er ist ja eingeschlossen auch, ne?
Genau. Dann aber die Tür wieder aufgeht und die das Gift, also die Freundin, schließt das auf und die sagt, was sagt die zu ihm? Das tut mir leid, oder was sagt sie zu ihm? Er weiß gar nicht, was los ist, will runter, sie geht aber nach oben auf den Leuchtturm. Er geht runter und sieht die ganze Chose, was da passiert ist. Das ist einfach nur Blut und Einschüsse und Ende Gelände.
Ja.
Er versucht, der zu folgen auf den Leuchtturm, geht hoch und leider, ja, ist die mit der Schuld nicht ganz klar gekommen.
Ja, also manchmal habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, ne, dass die nicht wussten, wann Cut ist, so um den Dreh. Weil du siehst ja hier, wie der eine jetzt oben auf dem Tisch ist und schießt auf die beiden am Boden liegenden Mädels. Die kann aber gleichzeitig auch noch schießen. Und du siehst, dass sie so einen richtigen, so ein Bloodpack halt hat, ne? Also die wird halt so richtig übel getroffen und geballert. Und du erwartest, und sie bricht halt auch kurz zusammen und du erwartest, sie fällt natürlich jetzt vom Tisch, stattdessen steht sie wieder auf und schießt weiter. Und da war für mich halt auch so ein Punkt wieder gewesen, wo ich dachte, das kann doch nicht ihr Ernst sein, dass die so getroffen werden und so bluten und das spritzt in alle Richtungen und die sind immer noch am Reden und am Machen. Also da hast du so das Gefühl, weißt du, es wurde noch nicht Cut gerufen, also schieße ich weiter, auch wenn ich eigentlich tot sein müsste in der Szene jetzt.
Das ist erklärbar, weil sie ja wieder auch Aussagen tätigt. Das war das, was ich ja eben erwähnt hatte mal vorhin, von wegen, ja, wir sind Idioten, wir hätten doch überleben können, hätten wir nur friedlich zusammengearbeitet. Das würde ich leicht ableiten auf das japanische No-Theater. Da ist das auch so durchaus ein Stilmittel, dass sogar schon halbtote Tote noch was sagen oder Dialog führen. Aber No-Theater ist sehr kompliziert.
Ist das ein bekanntes Stilmittel, ja?
Ja, das ist so, ja, das No-Theater ist ja das traditionelle japanische Theater. Aber das ist sehr kompliziert, das arbeitet sehr viel mit Gesten und allem. Das ist schon ganz schön harter Tobak. Aber da verstehe ich auch nicht, da bin ich auch, sitze ich manchmal auch und sehe da so, was wollen die mir jetzt damit sagen? Da sitze ich mir nur am Kopf.
Naja, gut, also ich meine, allein was du mir jetzt erzählt hast, was das mit den Keksen auf sich hatte vorhin, also das habe ich ja schon überrascht. Da überrascht mich jetzt nichts mehr. Ja, es ist ja dann so, dass die am Boden liegende ja dann auch sagt, wir hätten uns doch alle gegenseitig helfen können oder retten können. So bescheuert. Gefühlt irgendwie 35 Kugeln im Körper, so ungefähr. Aber naja, dann fällt sie um und das war's.
Genau. Jetzt sind wir schon fast, glaube ich, beim Endspurt. Jetzt ist ja der Nanahara halt, ja, der kämpft sich jetzt wieder los.
Genau, es ist ja so, es kommt noch dieser Moment, den du gerade gesagt hattest, ne, um das nochmal kurz abzuschließen, dass das Mädel, die ja jetzt praktisch das andere vergiftet hat, dann oben auf den Leuchtturm geht und der dann runtergesprungen war. Das sieht ja dann der Nanahara dann, ne, von oben.
Genau, die hat selbst noch begangen. Hat sie gemerkt, ich habe richtig Scheiße gebaut.
Und hat sich dann auf die Klippe runtergestürzt.
Genau. Weil jetzt kommt mal zwischendurch zum Beispiel die Szene, jetzt sind ja zum Beispiel Kawada und die Noriko allein unterwegs. Dass sie zum Beispiel, sie begegnet ja dem Kitano.
Dem Lehrer.
Ja, dem begegnet sie ja da mitten im Regen.
Ja, aber ist das keine Rückblende? Das wirkte für mich wie eine Art Rückblende oder Traum.
Nee, das war keine Rückblende, weil da ist ja noch der Kavada mit im Spiel. Die Rückblende war vorhin, die war ja, wo sie den Fiebertraum hatte, wo sie noch krank war, dass sie dem Kitano, dass sie wohl, sie hat das geträumt, sagt sie, dass sie mit irgendwie am Fluss mit ihm sitzt und Eis isst.
Ja.
Und dass die miteinander sprechen und so irgendwas und so, völlig tiefenentspannt, wo sie sich nicht einen Reim drauf machen kann.
Ja, okay.
Und da ist es ja auch wieder, dass der ist ja aber dann physisch da, dass sie dann eine Haare finden und dass er ihr den Regenschirm gibt. Vom wegen, dass sie trocken bleibt.
Ja.
Und dann geht er ja weg, bevor Kawara wieder da ist.
Ja, richtig, genau. Ja, und in der Szene danach, da ist aber auch, das ist aber auch eine Rückblende, weil es geht nämlich dann um, ich bin mir gar nicht sicher, ist das eigentlich Nanahara? Ich weiß es gar nicht genau, aber es ist ja so, dass er doch dann wir eine Szene sehen, wo er mit seinem Vater in einem Restaurant ist.
Das ist ja auch, ja, das passt, ist alles gut, ist alles richtig.
Okay, ja, und dann, also sein Vater ist halt ein bisschen fertig halt auch, der ist nicht mehr so ganz auf dem Dampfer, ne, weil die wollen halt was essen und dann mault er aber den Kellner an, dass er noch nicht so weit ist und dann möchte er doch woanders mit ihm hingehen und dann sehen wir ja auch dann, dass er sich umgebracht hat mit dem Klopapier um sich herum und er dann dort einen langen Brief geschrieben hat für ihn. Also ich weiß nicht, also das ist schon ein bisschen komisch, ne, also wieso schreibt man einen Abschiedsbrief auf Klopapier? Das ist für mich ein bisschen, und hängt sich das um die Schultern, finde ich ein bisschen strange, oder?
Ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist halt kulturell so ein bisschen, das ist so, das ist halt der Stil so ein bisschen, ja, es hat sich ja auch ziemlich geordnet, mit dem Verlängerungskabel hat er sich ja da erhängt, das ist ja schon, ja.
Ja, genau. In Ordnung, ja, und dann haben, das sind halt einfach dann so Szenen, die jetzt halt dann auch noch so zeigen sollen, was er halt, dass sein Vater sich halt umgebracht hat. Aber inwiefern das jetzt in die Handlung mit eingestrickt wird, kann ich ja nicht sagen. Also, ist das irgendwie relevant?
Das kommt ja noch gleich.
Okay.
Der Satz, das Entscheidende ist nachher halt, was der Vater geschrieben hat. Das ist das Entscheidende.
Ja gut, nächste relevante Szene. Die Noriko ist ja jetzt draußen unterwegs und der Nanahara ja auch, aber nicht gemeinsam, weil er war ja bis eben noch im Leuchtturm. Und dann wird sie ja von einem anderen Mädel mit einer Waffe auf einmal bedroht.
Das ist unser Sichelmädel, ist das. Unser Sichelmädel ist
das. Ach, ist das sie? Ist sie gewesen? Okay, ja, hatte ich gar nicht erkannt. Die sieht aber plötzlich an Noriko vorbei, ist ganz erschrocken und rennt weg. Und dann dreht sich Noriko um und da haben wir den Lehrer stehen.
Genau, das war die Szene, die ich eben meinte.
Die du gerade meintest, okay, in Ordnung.
Dann sind jetzt die drei erstmal wieder vereint, sag ich mal.
Ja.
Und die wollen sich mit einem Kumpel treffen von Nanahara. Der, wo wir nachher herausstellen, ist ja der am Laptop gesessen hat. Dass das so ein Kumpel ist, sag ich mal.
Ja, richtig.
Genau, das wird nämlich, jetzt müsste die Sequenz sein, wo sie die Leute mit dem Laptop treffen wollen, weil die haben inzwischen kurzzeitig das System geknackt, aber nur kurzzeitig.
Ja, genau.
Während dieser Minuten haben sie schnell zusammengefasst, die Zeit genutzt, weil die konnten noch nicht mehr abgehört werden.
Ja.
Haben die eine Bombe gebaut.
Ja.
Und diese gerade da auf den kleinen Pritschenwagen hochwuchten.
Ja, und die haben ja auch jetzt irgendwie den Server lahmgelegt.
Genau, deswegen konnten die das ja kurzzeitig machen, genau.
Ja, richtig. Und dann macht aber der Lehrer, schaltet ja deinen gesamten Strom ab und meint ja dann einfach wieder hochfahren so um den Dreh, ne? Dass also wieder alles neu starten muss. Und dann holen sie ja dann, du hast es gerade gesagt, packen sie ja dann diese gebaute Bombe auf den Wagen. Ne? Auf, glaub ich, auf dem Wagen ist das, glaube ich, ne?
Genau, weil die sich sagen, ja gut, wenn im Notfall, wenn wir untergehen, nehmen wir sie alle mit.
Richtig. Da kann man die Drahtzieher auch mitnehmen. Das ist eigentlich ein richtiger Gedanke, ne?
Genau. Und leider, jetzt eskaliert das alles, weil sie sehen, dass jemand kommt. Sie denken, es ist der Nanahara eventuell, aber leider ist das nicht.
Das ist der Punk, ne?
Ja, und der natürlich legt gleich richtig wieder los.
Richtig, genau so ist es. Der ist wieder voll am Rumballern. Und schießt auf alles, was sich bewegt.
Genau, aber diesmal hat er nicht die Rechnung mit dem Wirt gemacht. Der Laptop-Typ überlebt erst noch als einziger von den vier Leuten. Er schießt wirklich alle um. Und der sagt sich, ich komme aus der Nummer nicht mal raus, versucht ihn zu konfrontieren. Und wo er merkt, das schafft er nicht mehr, löst er die Bombe aus.
Ja.
Also das kracht richtig, das kracht gerade richtig dann.
Genau, das ist eine richtig große Explosion, die da kommt. Und das Haus, das ja angrenzend steht, das ist ja auch dadurch komplett in Flammen, ne?
Und in der Szene, das ist jetzt wieder, das war auch mit einer der brutalsten, die auch sofort damals kritisiert wurde, kommen ja Nanahara, Noriko und Kawada hin, sehen das leider und denken sich, scheiße, wir haben keine Hoffnung mehr. Weil die, der hängt damit, aber die denkt, einer lebt noch. Und Kawada sieht natürlich sofort, der scheiß Punk, der hat echt überlebt.
Richtig.
Mit zwar einem Haken, den wir gleich sehen, aber er hat überlebt.
Genau, genau, weil der läuft nämlich so ein bisschen apathisch einfach weg mit seiner Waffe und der Kawada, der läuft so hinter ihm her und guckt ihn an und dann dreht sich der Punk auf einmal um und schießt. Und was hast du gemeint mit einem Haken? Ist er, kann er nichts sehen?
Der ist geblendet, die Augen sind trübe, der hat von der Explosion, der hat kein Augenlicht mehr. Siehst du, dass eine Suppe runterläuft an den Augen. Der hat
ja, genau.
Der schießt ja blind.
So ist es, er schießt blind einfach auf alles, was er hört, in dem Fall, ne? Und genau. Dann ist es, da kommt dieser Moment, dass dass wir dann sehen, seine Augen sind trüb, wie du gerade gesagt hast. Und dann schießt Kawada allerdings dann auf sein Halsband wohl und das detoniert dann auch, ne?
Ja, der ganze Kopf explodiert.
Richtig, und das ist halt auch die Szene, die du meintest, die dann so kritisiert wurde damals.
Ja, die war zum Beispiel auch weg, ja, zum Beispiel. Deswegen, das war schon recht heftig für damalige Verhältnisse. War schon für heute natürlich, ja, für damals aber so, holla.
Ja, doch, vor 24 Jahren, wenn man das so bedenkt. Ich hab's ja vorhin gesagt, war ja der Meinung, der Film ist halt 14 Jahre alt, aber 24 Jahre, das ist natürlich dann schon ein Stück. Ne? Das ist ja schon harter Tobak dann für diese Zeit.
Genau. Und jetzt jetzt kommen wir nämlich an den Part, der vielleicht auch dich so ein bisschen wahrscheinlich verstört oder verwirrt hat, weil die drei gehen ja jetzt weg, wieder an die Felsklippe.
Genau.
Und die sind wohl sich einig, dass sie drei wohl die Letzten sind, nach den Ansagen und alles. Und auf einmal dreht der Kawada durch.
Richtig, der bedroht sie mit der Waffe auf einmal. Und er meint ja dann auch sowas wie, ich habe euch benutzt, ne, oder so.
Genau, er sagt ja, dass er sie auf gut Deutsch verarscht hat. Er hat ihre treue Doofheit ausgenutzt. Richtig, betont hier, ihr seid voll die dummen Schweine, dass ihr auf mich reingefallen seid. Ihr wart nur Mittel zum Zweck.
Aber was für ein Mittel zum Zweck war das denn jetzt? Ich meine.
Ja, dass sie ihre mitnommen, so eine Art Verstärkung. Er tut ihnen so halt so ein bisschen die Show. Ja, ach, ich mach mal den ganz netten. Und dann zum Schluss sind die beiden übrig, die kann ich ja schnell piff, paff umlegen.
Das ist richtig, das ist richtig. Macht er das dann auch wirklich?
Wir müssen ja überleiten, wir müssen ja so gucken. Man hört, der Blickwinkel schaltet ja zum Kitano rüber und die haben ja mit den Mikros mitgehört, was der Kawada sagt. Und man hört dann mehrere Schüsse. Und dann meint der Kitano ja nur noch, Fall erledigt.
Also er geht davon aus, alle sind gekillt.
Genau.
Und Kawada ist der einzige übrig gebliebene.
Genau, man sieht dann halt in der das kürzen wir einfach mal, glaube ich, ab. Dass das Militär natürlich weggeht.
Ja.
Nur er meint, er würde noch zurückbleiben. Er macht dann morgens typisch so Sport mit Ansage und rechtes Bein und linkes Bein und vor und zurück und halala. Und dann sieht man Kawada aus dem Wald rauskommen. Wo man auch sieht, zum Beispiel der Punk, der scheint ihn auch wirklich auch erwischt zu haben. Also er ist ja schon am Bluten. Also den hat es wohl auch erwischt.
Ja, genau.
Der Kawada, ja, der... hier, Kintaro gratuliert ihm so von wegen mehr oder weniger, ja, hast ja was gut gemacht und so, geht mit ihm rein, gibt ihm was zu essen, zu trinken. Und dann wird's interessant, nämlich. Da merkt man, dass der Kintaro schlauer ist, als er zugibt. Auf einmal zieht er diese Fernbedienung, die wir vom Anfang kennen, richtet die auf den Kawada und drückt. Aber das Halsband reagiert nicht.
Also er will sie eigentlich auslösen lassen, würde ihn jetzt umbringen?
Ja, mehr oder weniger. Nein, er wusste wohl, dass es nicht funktioniert.
Okay.
Er hat das so gemacht, so, klickt und dann so auf einmal so, ja, piep, das Ding reagiert nicht.
Ja, dann sagt er auch, du hast es geschafft, es zu...
Genau, er wusste schon, dass was kommt,
Okay.
Weil, das ist nämlich dieser kleine Logikfehler. Normalerweise, wenn Kawada, das werden wir gleich sehen, wenn Kawada die beiden erschossen hätte, die beiden anderen, dann hätten die das ja eigentlich noch registrieren müssen. Aber anscheinend hat er da schon irgendwie das ist nämlich die einzige Schwäche des Films. Die ist leider ultra schwach. Das ist leider ein absolutes Logikloch. Es wird nicht erklärt, wie Kawada es geschafft hat, das System zu umgehen.
Mhm.
Das ist eine mega Schwäche des Films. Das ist leider, muss ich sagen, sehr schwach. Aber es ist ganz cool. Und dann kommt ja der Dialog, ja, du hast es geschafft, das System zu knacken und so. Und dann stellt sich auch dann heraus, dass Noriko und Nanahara noch leben.
Richtig, die kommen dann rein.
Genau.
Dann geht ja der Lehrer zu diesem Gemälde, das er freilegt, ne, was er gemalt hat. Und dann sehen wir die ganzen Schüler, die dann gekillt dort sind. Der hat ja gemalt wie so ein Kleinkind, muss man halt ehrlich sagen. Was hat das? Hat das irgendeine Bewandtnis, warum er das jetzt zeigt?
Ja, natürlich. Du, das Bild, es ist, schreit dir ins Gesicht. Was ist in der Mitte des Bildes?
Habe ich so nicht auf dem Schirm jetzt, die Mitte des Bildes?
Ein lächelndes Mädchen. Ein lächelndes Mädchen mit einem Heiligenschein.
Ah ja.
Noriko. Sie, du musst ja bedenken, er hat ja eine Verbindung zu ihr. Sie war ja noch motiviert und alles. Und er zeichnet sie als Heilige.
Ja.
Weil sie hat nie im ganzen Battle Royale, sie hat niemanden getötet.
Niemanden. Ja.
Nein, selbst Nanahara, der mega friedlich war eigentlich so, selbst der hat gemordet.
Ja, richtig.
Kawada sowieso. Sie ist die Einzige, die übrig ist. Die nicht ihre Unschuld verloren hat. Und das ist so, das ist ja für ihn, das ist so wertvoll für ihn anscheinend.
Okay. Es ist ja so, dass sie ja alle auf ihn zielen und er meint doch, schieß doch. Und dann passiert es ja dann auch und alle ballern auf den Lehrer ein. Der fällt natürlich dann auch um.
Weil, das muss man natürlich den Grund vorher sagen. Der Lehrer hat vorher selber eine Pistole.
Er zielt auf sie, das stimmt, ja, das ist richtig.
Er wollte ja Kawada töten. Dann waren ja die beiden anderen da. Noriko und Nanahara. Er zielt immer noch auf den Kawada. Was er aber nicht wusste, war, dass Nanahara unter den Klamotten noch eine Maschinenpistole hatte.
Ja.
Und dann, wo sie denken, er würde Kawada erschießen, drückt er ja ab und schießt den Kitano über den Haufen.
Und er fällt auch dann zu Boden und liegt auch dann dort in seinem eigenen Blut. Und dann ist ein Gespräch zwischen den Kids. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was kommt. Und dann auf einmal hören wir die ganze Zeit vorher ja schon, dass ein Handy klingelt. Und plötzlich steht der Lehrer auf, gefühlt völlig unverletzt, und geht auf die Couch ans Handy. Und die drei gucken ihn ganz verwirrt an. Und ich habe ja vorhin so gedacht, das ist irgendein Twist hier gerade. Irgendein Twist passiert jetzt. So um den Dreh, wie in Saw. Ne? Ich musste an Saw denken in dem Moment.
Nein, aber Twist ja, aber nicht wie du meinst.
Ja, also genau. Also mein Twist war in dem Moment, pass mal auf, die haben sich hier alle nicht umgebracht. Das war hier ein Schauspiel, das war was auch immer. Gleich kommen sie hier alle rein, alle sind am Leben. Also da kann man mal sehen, wie bescheuert ich bin und wie wenig dieser Film mich gegriffen hat, dass ich das richtig verstehe, dass ich hier eine Scheiße zusammengedichtet habe. Weil, wie kann man auch so etwas zeigen und drehen? Das ist ja an so viel Realität vorbei. Wie kann der jetzt mehrfach von der Maschinenpistole gekillt werden? Er steht dann nochmal auf, geht ans Handy, telefoniert, isst noch einen Keks und verreckt erst dann. Also ich meine, das kannst du doch nicht ernst nehmen.
Du hast dir selber teilweise jetzt die Szene erklärt.
Ja, okay, dann bitte helf mir.
Erstmal müssen wir für die Leute erklären, der Kitano hätte sie gar nicht erschießen können. Es war ja eine Wasserpistole.
Das stimmt, das hat man gesehen, indem er vorgefallen ist, das ist richtig.
Deswegen, und das Telefon hat da eine Bewandtnis. Ist eher am Rande. Es gibt einmal schon ein Telefonat, das wohl sein Privatleben von dem Kitano ziemlich im Arsch ist. Er hat anscheinend nur noch einen Kontakt zu einer Tochter und die beleidigt ihn nur und so weiter. Und jetzt ruft die ja nochmal an. Deswegen klingelt das Telefon. Und darauf ergibt sich dann, der Kitano steht wieder auf. Das ist so die Message von wegen, oh Alter, ich kann nicht mal in Ruhe sterben. Selbst da wird er nicht in Ruhe gelassen. Und dann geht er ja auch zum Telefon und meint so von wegen, ja, hier, du willst mich sowieso tot sehen. Ja, hier, kannst du kriegen und so. Ja, und dann isst er den letzten Keks aus der Tüte und damit ist das dann beendet.
Genau, dann stirbt er.
Genau, und das ist so ein bisschen die Message, dass so von wegen so, anscheinend wirklich war der auch nicht gerade, wie soll ich das leben, das war wohl auch nicht so tolle für ihn. Und dann wird er sozusagen beim Sterben, lässt man ihn nicht mal in Ruhe.
Ja, genau.
Das ist so ein bisschen die übertragende Botschaft.
Ja, er schießt ja sogar noch auf sein Handy, ne?
Ja, er hat richtig die Schnauze voll.
Ja, und dann stirbt er weg. Okay, alles klar. Die drei haben ja dann dieses Was ist das? Frachter? Ist das ein Boot? Ja.
Boot, ein Boot, ja.
Ja, Frachter ist ein bisschen übertrieben, genau. Also ein Bötchen haben sie sich genommen und fahren ja dann zurück aufs Festland damit. Ne? Und der Kavada kann ja dann irgendwann nicht mehr. Der ist ja schwer verletzt und sagt ja dann, übernimm du mal das Steuer, fahr immer geradeaus. Ich glaube, das ist leichter gesagt, immer geradeaus fahren auf dem Meer, wenn du keine Anhaltspunkte hast. Ne? Wenn du dich nach nichts.
Und da ist auch wieder der Running Gag, denn Anahara sagt wieder mal zu ihm, ja, du kannst ja sogar Boot fahren, wie kann das denn sein? Und dann meint er so, ist ja kein Problem. Mein Vater, der war Fischer. Also immer, wenn er irgendein Talent hat, sagt er immer, sein Vater wäre der passende Beruf gewesen. Das war so immer ein bisschen der Running.
Vorhin war es der Arzt, ne? Richtig. Genau,
zum Beispiel, ja, ja.
Ah, ja,
und
ja,
beim Essen zum Beispiel meint doch die Noriko zu ihm, ach, du kochst gut. Dann meint er so, ist ja kein Problem. Mein Vater war Koch.
Ja, stimmt. Jetzt komme ich erst drauf. Du hast absolut recht. Das ist vorhin von mir völlig vorbeigegangen. Das lag aber auch daran, dass ich halt immer dachte, dass es vielleicht eventuell jemand anders ist, der da gerade diesen Satz sagt.
Nee, das war er immer.
Das war immer er. Macht schon Sinn, aber ich habe. Manchmal müssen die Hörerinnen und Hörer hier echt der Meinung sein, ich bin zu doof, eine Folge King of Queens zu verstehen.
Und jetzt kommt leider noch die traurigste Szene, aber auch die schönste, hätte ich fast gesagt. Wie du schon sagtest, der Kavada kann nicht mehr und man merkt auch, er kann nicht mehr. Also gleiches Ende.
Ja.
Aber er sagt noch was sehr Interessantes, dass die Noriko ihm endlich wohl geholfen hat, die Antwort zu finden, was das Lächeln bedeutete.
Ja.
Und die Noriko hatte mal einmal während des Films nochmal in einer Nebenszene erwähnt, sie könnte sich vorstellen, dass die Freundin von Kavada doch gelächelt hat als einen, wie soll ich sagen, liebevollen Abschied. Das muss man ja so sehen. Warum sollte sie jetzt liebevoll lächeln? Das wäre ja so, beim ersten Moment denkst du ja, was hat denn der getrunken, dass der auf die Idee kommt?
Mhm.
Es macht Sinn, weil sie sagt ja, sie sieht ja, die Noriko hat ja auch ein Foto gesehen, ein Foto von Kavada und seiner Freundin.
Ja.
Und da meinte sie doch, wer so neben dir lächelt, der liebt dich. Klar, die beiden sind nachher in die Situation geraten, da kann man keinen Vorwurf machen, nur einer kann überleben. Und durch dummen Zufall ist der Schuss ja losgegangen und sie ist ja gestorben.
Mhm. Mhm.
Und sie lächelt ja dann den Kavada an. Es war wirklich ein Abschiedslächeln, weil unterm Strich, sage ich mal, hat sie den geliebten Menschen nicht töten müssen. Sie stirbt zwar selber, aber sie stirbt ja in dem Frieden, dass sie es nicht tun musste. Die Entscheidung ist ja abgenommen worden.
Ja, okay.
Weil sie hat ja dann, die Situation ist ja eskaliert, sie wollte ja wirklich an die Waffe greifen und wirklich ihn erschießen. Einfach Überlebensinstinkt. Aber durch diese ganze eskalierte Situation ist ihr die Entscheidung abgenommen worden.
Ja, okay.
Und deswegen dann, und dadurch, traurig leider auch, findet der Kavada auch seinen Frieden.
Ja.
Weil er es jetzt verstanden hat. Und der Film endet jetzt ein bisschen brutal, ein bisschen knackig, dass wohl die Regierung spitz bekommen hat, dass Nanahara und Noriko überlebt haben. Die haben das wohl stockspitz bekommen und die müssen in den Untergrund in den Widerstand gehen.
Richtig, da gibt es diese Szene, dass sie sich dann Messer besorgen und dann stehen sie da an so einem Automaten und dann verschwinden sie weg.
Genau, da ist der Witz auch wieder, da, ich kann den Text leider nicht genau wiedergeben, da erwähnt ja auch der Nanahara wieder diesen Satz, den der Vater aufgeschrieben hat, von wegen, sei dir treu, bleib stark. Also jetzt ganz lapidar gesagt. Da kommt dieser Satz wieder vor, damit du überlebst, damit du stark bleibst, mach dies oder jenes. Und damit endet der Film ja mehr oder weniger.
Ja, richtig, genau. Es gibt noch kurz so eine Basketballszene, ne, die wir noch haben. Ich bin überrascht, dass Japan Basketball hat und auch Cheerleader sogar. Das habe ich eher so auf Amerika geschoben.
Die sind sehr Amerika-affin, was Sport angeht.
Ja,
es gibt
okay.
Nur was denen ultra heilig ist, ist Baseball eigentlich. Das ist denen ultra heilig.
Tatsache.
Die haben richtig Baseball-affin sind. Die Basketball natürlich auch so ein bisschen, aber das ist, sage ich mal, eher nie. Böse gesagt, zweitrangig, weil sie natürlich meist wegen der Körpergröße nicht unbedingt in dieser Qualitätsliga spielen.
Ja, genau, genau. Ja, aber dann ist der Film damit zu Ende. Also er ist auch lang, ne? Er geht ja 2 Stunden, aber er geht ja noch länger, ne? Also es gibt ja noch eine längere Version, ne? Oder?
Ja, da war schon, ja, aber die ist nicht, wie gesagt, da sind zum Beispiel teilweise noch diese Basketball-Szenen noch weiter erweitert und so, aber es ist nur eher aus dem Schulalltag noch erweitert, also nichts jetzt für Splatter-Freunde oder
ja, so. Ja, okay. Okay. Ja gut, damit ist der Film zu Ende. Ich sag dir ganz ehrlich, so zum Fazit, es ist für mich ein schwieriger Streifen. Er ist schwer für mich komplett zu verstehen. Ich kann gewisse Dinge nicht nachvollziehen. Also sprich, warum sterben die nicht? Also erst nach weiß Gott wie vielen Kugeln. Klar, natürlich ist vieles der grottigen Synchro geschuldet, dass der Film halt einfach schlecht wirkt. Ne, das muss man gucken, auszublenden. Das ist ja halt oft so, weißt du, wenn ein Film schlecht synchronisiert ist, wirkt das halt teilweise billig und scheiße, obwohl es halt eigentlich nicht so ist. Ne? Ich hatte echt meine Probleme, diesem Film wirklich auch zu folgen. Ne? Gerade durch Gemessen, dann hast du dann die verschiedenen japanischen Namen. Dann weißt du, Geist Gott nicht, wer ist sie noch, wer ist er noch. Das ist bestimmt euch auch während der Folge mehrfach aufgefallen, dass ich manchmal gar nicht wusste, wer das jetzt ist. Gerade eben mit dem Sichelmädchen hatten wir es ja jetzt gerade wieder. Ich habe sie gar nicht erkannt. Das macht es für mich halt sehr, sehr schwer, dem zu folgen. Ne? Also wenn wir jetzt das Original von The Ring besprechen würden, der ja auch aus Japan kommt, dann hätte ich natürlich da nicht diese Probleme. Aber wir haben hier eine ganze Schulklasse und so viele Nebenfiguren und dann halt die Rückblenden und Traumsequenzen da drin. Also es hat es für mich echt schwer gemacht. Also ich muss dir echt sagen, ich hatte hier echt zu kämpfen. Der wollte bei mir irgendwie nicht wirken. Tut mir leid.
Als Einstieg ist er auch in die japanische Filmkultur schon eine härtere Nuss. Da gibt's leichtere Werke, an die man sich ranarbeiten kann. Ich denke mal schon, wenn man mit dem bisschen Hintergrundwissen an den Film rangeht, kann der schon einem sehr viel geben, meiner Meinung nach.
Ja gut, das kann durchaus sein. Er hat seine guten Momente, er hat seine spannenden Szenen, das muss ich sagen. Aber es ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, den muss ich jetzt wieder gucken, weißt du, in 3 Monaten. Ne? Also das absolut nicht.
Nee, das mache ich auch nicht, das gebe ich ja zu. Wenn ich dafür, zum Beispiel manche Filme, die kann ich immer nebenbei laufen lassen. Aber ich denke schon, dass Battle Royale, jedenfalls in meinem Filmherzen, ist das wirklich wert zu sehen. Mhm. Und dann, wenn ich den mal auspacke, gucke ich den auch konzentriert. Also das ist nicht so, dass ich dann nebenbei bügle und dann einfach da. Also da setze ich mich wirklich hin und sage mir, ja, jetzt möchte ich diesen Film wieder gucken.
Ja. Mal so aus reinem Interesse, was ist denn so dein Lieblingsfilm aus Japan? Hast du da so einen Lieblingsfilm aus oder generell aus dem asiatischen Raum? Fragen wir mal so. Was ist denn so der Film?
Also natürlich ist klar, aus Japan, wenn ich es auf Länder jetzt festmünze, auf Länder, dann ist Japan natürlich ganz knapp vor Ichi the Killer.
Okay.
Weil den können wir auch gerne mal hier besprechen. Das ist ein sehr kontroverser Film.
Hat das mit Ichi und Scratchy zu tun?
Nein, das hat ein bisschen was anderes.
Okay, war ein blöder Witz, ich gebe es zu.
Ja, und natürlich Hongkong gibt es keine Diskussion, das ist natürlich Mr. John Woo und das ist sein Magnum Opus, das ist Bullet in the Head, der jetzt gerade neu auf Blu-ray aufgelegt wird.
Ah ja, okay, also du kennst dich aus.
Meisterwerk des Action-Kinos.
Okay, und wenn du an Korea denkst?
Korea ist schwierig, weil ich meistens, da kann ich mich noch nicht festlegen, weil ich da zum Beispiel Train to Busan noch nicht gesehen habe.
Ach, du kennst sie doch gar nicht.
Nee, deswegen, da kann ich leider nicht wirklich. Zurzeit würde ich eine TV-Serie anführen, das war Dream Home, die gerade bei Netflix läuft. Die finde ich ganz knorke. Die ist schick.
Ah ja, vor Squid Game? Oder hast du auch Squid Game nicht gesehen?
Squid Game habe ich, glaube ich, aber wieder, ja, die habe ich noch nicht gesehen. Aber weil Dream Home ist so wieder so klassischer Body-Horror. So. Das ist, ist wieder schön, viel schleimig, viele Alien, viel Geglibber. Das ist schön.
Okay, jetzt wo du es gerade sagst, eine vage Erinnerung, da müsste ich mal gucken, aber Dream Home werde ich mal gucken, weil ich habe da was gesehen, ich bin mir nicht sicher, es war auf jeden Fall asiatisch, aber ich weiß nicht, ob das Korea war, da war am Anfang so eine, das ist so ein bisschen auf The Faculty gemacht, dass das Schüler sind, die sich verwandeln in Aliens.
Nein, das ist da hier ein Wohnblock ist das, Dream Home ist da ein Wohnblock.
Ah also ja, okay.
Das, was du meinst, das war was anderes. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Ich glaube, da ist was.
Ist schon ein paar Monate her, als das anlief. Da habe ich mal reingeguckt.
Wobei noch Japan, muss ich noch fairerweise sagen, es gibt natürlich auch nur bei mir die einzige Echse, die existieren darf, und das ist natürlich Godzilla. Das ist natürlich indiskutabel.
Echse, hast du so schön gesagt. Redest von der Echse und dann kommt Godzilla.
Ja, also der ist der König der Monster, der König der japanischen Monster. Es wird nie ein besseres Monster als ihn geben.
Also auch ist auch besser als King Kong.
Ja, ohne Diskussion natürlich.
Ohne Diskussion, okay, alles klar.
Weil er ist Kult, die Musik ist Kult, es ist einfach... Wäre auch mal vielleicht ein schöner Podcast, wenn man den ganz uralten Godzilla von 1954 nimmt. Das ist ja auch streng genommen ein Horrorfilm damals gewesen.
Schöne Idee eigentlich, ne? Dass man mal wirklich mal so in die kultigen Horrorsparte mal so geht, das sollte man eigentlich mal tun, ne?
Vor allem, der ist nicht so lang, der ist 79 Minuten oder so.
Ja, könnte man eigentlich mal machen. Können wir festhalten, wenn du magst.
Na klar, können wir mal im Hintergrund behalten. Warum nicht? Warum nicht mal sowas? Das geht ja mal auch so alte Sehgewohnheiten, weil die muss man schon sehen, wenn ich die ganz alten, wie zum Beispiel auch die Erstverfilmung von einem Ding aus einer anderen Welt nehme, da sind ja auch schon ein paar Jahrzehnte dazwischen. Also es verändern sich die Sehgewohnheiten schon, also definitiv. Ja,
das stimmt, das stimmt.
Na, da werde ich mir mal im Hintergrund markieren.
Ja, in Ordnung. Okay, das können wir gerne machen, du. Sag mir einfach Bescheid. In Ordnung, du, Tino und Toni, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir jetzt nach guten 2 Jahren endlich Battle Royale besprochen.
Wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft, ja. Du hast mir ja 3 Titel vorgeschlagen, glaube ich, neulich. Da habe ich ja den genommen, weil ich ja wusste, den haben wir jetzt halt immer besprechen wollen. Also war auch klar, dass wir den jetzt auch nehmen, ne?
Ganz genau, bin ich auch dankbar für. Vielleicht gewinnen wir ja doch vielleicht den einen oder anderen Mal, dass der den Film sich auch kauft oder sich anschaut. Mal sehen.
Ja, genau. Also ich möchte natürlich noch sagen, auch eine wichtige Sache, wir konnten diesen Film ja jetzt nicht so 100% szenisch besprechen. Ich gehe davon aus, dass wir ihn sehr löchrig besprochen haben. Ne, kann man, glaube ich, anders nicht sagen. Aber das ist halt einfach alles nicht möglich gewesen. Ne? Also sonst hätten wir hier wirklich 4 Stunden sprechen müssen.
Deswegen, also das war schon richtig gut.
Dann danke ich dir vielmals für das nette Gespräch, wie immer. Hat mich gefreut.
Hat mich auch sehr gefreut, wie immer.
Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.